Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 77 und wie kann es anders sein? Wir haben heute nochmal über das PTO-Race in Singapur gesprochen. Dann am Ende des Podcasts nochmal so ein bisschen über meinen jetzt kommenden Ausflug am Wochenende zum 70.3 Valencia, was da so ansteht und was für ein Real Nils von mir fordert. Nils hat konkrete Handlungsanweisungen abgegeben, damit das auch gut wird. Und wir haben über Trainingsfragen natürlich wieder so ein bisschen geredet und haben beschlossen, wir wollen von euch jetzt ein paar Einsendungen haben, dass wir aus der Community Trainingsfragen hier quasi immer so ein, zwei, die passend zur Saison sind, im Podcast live sozusagen für euch beantworten. Und wir sind dann direkt schon auf so, Nils hat so ein so Thema einfach mal schnell reingeschmissen. Ach, hört einfach selber, hört euch den Podcast an. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, ich habe alles, oder Nils? Bevor ich mich hier in Rage rede.
Ja, wir brauchen Stoff für die Coaching-Ecke. Wir werden jetzt die Coaching-Ecke einrichten und da könnt ihr einfach Fragen stellen, euch auf die Couch legen, rein in die Ecke und dann beantworten wir euch die Fragen. Und das hat mir gefallen. Da hast du einen guten Denkanstoß gemacht. Da werden wir nochmal ein bisschen drüber nachdenken und das war gut.
Ja, also du beantwortest die Coaching-Fragen in der Coaching-Ecke, nicht ich. Ich stelle die Fragen, du hast die Antworten.
Nee, die Hörer sollen ja die Fragen stellen, darum geht's ja.
Ja, ja, aber ich bin dann quasi die Hörer, ne? Und stell dir die Fragen und
aber egal,
du
komm,
coach mich dann.
Rein in die Werbung.
Rein in die Werbung und dann rein in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir, aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt, sich Hawaii anmelden. Du solltest im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir drin im Chat. Und Nicky Boy, du bist Podcaster aller Ehren. Du hast gerade mit Fred.
Back.
Du hast gerade mit Fred aufgenommen.
Ja.
Du bist der Sam Long der Podcast.
Ja, aber das Gute ist, Fred hat ja über sein Rennen erzählt. Ich habe ein bisschen gehatet über den Livestream. Und Fred hat aber natürlich Rennen und die PTO wieder ein bisschen verteidigt. Und ja, jetzt mache ich ja einen Back-to-Back-Podcast sozusagen. Auch mal First Time für mich. Aber was ich sagen wollte, Fred hat in dem Podcast natürlich einen viel höheren Redeanteil. Von daher ist es alles Chico.
Ja gut, aber das Problem ist, dass ich natürlich mit dir auch ein bisschen über das Rennen in Singapur reden wollte.
Nee, sorry, kein Bock mehr drauf. Habe ich jetzt anderthalb Stunden drüber geredet.
Ja, das und genau.
Hört euch den What the Funk Podcast an, da kriegt ihr alles über Singapur, von fliegenden Kusshänden bis zu Freds Race-Strategie. Wir haben alles besprochen.
Ah, shit. Ja, aber das müssen wir trotzdem, wir haben uns ja in der, war es die letzte Folge oder in der vorletzten Folge, darüber unterhalten, dass so dieser Shit-Talk, der früher gang und gäbe war, Lothar und Jürgen Zeck oder Chris McCormack, Faris Al-Sultan.
Stimmt.
Dass der so ein klein bisschen zum Erliegen gekommen ist und dass das jetzt so eine Generation ist, die sich alle lieb haben und ihren Namen tanzen. Und jetzt aber, Juri Keulen, Kusshand auf Fred Funk und schwupps ist er drin. Der Funkster im Instagram-Gebäsche, dass er es nicht anders verdient hat. Und es ging schon ein bisschen heiß her, die letzten zwei Tage seit dem Rennen.
Ja, also Fred hat das Ganze, sollen wir es jetzt nochmal, ja, wir können es ja nochmal, ich kann es dir nochmal erzählen. Fred sieht das ja ganz nüchtern alles und meint, Fred ist ja jemand, der einfach ehrlich ist und wenn er Sachen sieht, spricht er die an, was ja bei Juri so dieses Thema war, dass er letztes Jahr ein paar Rennen immer ordentlich die Windschattenregel vielleicht nicht ganz so, also vielleicht nicht so gut abschätzen konnte, wie viel Meter das jetzt sind. Und Fred spricht das ja dann bei den Athleten, der hat ja nicht nur Juri, der hat ja öfter schon mal mehrere Athleten irgendwie an Pranger gestellt und angesprochen. Nur Juri, bei ihm ist es halt nicht so gut angekommen, sagen wir mal so. Und ja, dementsprechend war der da ein bisschen sauer auf Fred und Fred hat jetzt gesagt, so ja, wenn das die Reaktion ist, dass die dann nicht mehr lutschen, sondern vorwegfahren und irgendwie, ich meine, war ja jetzt für Juri alles andere als schlecht.
Absolut. So. Man könnte auch sagen, vielleicht hat er in ein Wespennest gestochen. Aber
vielleicht hat er in ein Wespennest gestochen, ja.
Ein Schelm ist, der Böses denkt.
Ja. Ich habe dann Fred gefragt, ob ihn das motiviert und ob er dann in der Saison auch nochmal vielleicht dann Gas gibt und irgendwo an einem anderen Stelle Küsschen wirft. Da hat er gesagt, nee, das ist nicht seine Art.
Ah, herrlich. Ja, das, aber das war schon krass. Aber habt ihr denn, das ist jetzt echt fies, weil ich habe mich richtig darauf gefreut, das Rennen mit dir zu analysieren. Jetzt hast du das natürlich schon aus erster Hand.
Nee, wir haben natürlich über Freds Rennen gesprochen. Also wir können generell über das Rennen nochmal sprechen und so. Fred hat natürlich gesagt, so ein Sam Long und so hat auch nochmal richtig bei ihm jetzt richtig Respekt nochmal dazu gesammelt, was der da abgeliefert hat. So, wir haben nicht groß über das komplette Rennen geredet, sondern natürlich sehr dediziert über sein Rennen, seine Pacing-Strategie, wie er das eingegangen ist. Also alles, was auch krass, also wirklich absolute Hörempfehlung, weil Fred auch ein Rennen das erste Mal komplett anders gemacht hat, als nach Renndynamik zu gehen, so, sondern wirklich nach mit Fieberthermometer drin und mit Herzfrequenz. Und ja, man kann ja sagen, am Ende für ihn ein guter Saisoneinstieg, wenn man es mit letztes Jahr Ibiza vergleicht. Ein solides Ding, hat einen Platz 9 stehen, schon mal irgendwie ein paar Punkte PTO. Nicht gut, nicht schlecht, so irgendwie einfach mal ein solides erstes Rennen, auf dem man, glaube ich, aufbauen kann. Aber in dem Podcast wirklich, könnt ihr euch anhören, alles ganz doll im Detail. Aber wir können natürlich noch über das generelle Rennen reden. Was Fred gesagt hat, das kannst du nicht vorstellen. Guter Fun Fact nochmal, er hat gesagt, das war das härteste, also gerade auch das Laufen dann, hat er 40 Grad Core-Temperatur gehabt hinten raus oder ab Kilometer 6 und das war das härteste, er ist noch nie so tief gegangen und meinte, das war schon mal geil wieder für jedes andere Rennen, weil jedes Rennen vorher war nicht so hart wie das, also er weiß jetzt, er kann immer noch tiefer gehen, als er denkt.
Ja, das war auch das, was ich hatte mit Fred danach noch so ein bisschen geschrieben und dann hatte er mir nur geschrieben, dass Sam Laidlaw auch zu ihm meinte, dass das halt überhaupt kein, also dass Kona überhaupt kein Vergleich zu Singapur ist, dass halt Singapur so ein Vielfaches härter ist und ich meine, man muss halt auch schon echt sagen, ich weiß nicht, ob ihr da auch drüber geredet habt, ein bisschen Gefahr doppelt gemoppelt, aber das ist natürlich schon grenzwertig, wenn du ab, ich glaube, 31 Grad Wassertemperatur nicht mehr schwimmen darfst.
Nee, ab 31 dann, wird verkürzt, ab 32 wird fällt's aus und es war 30,9 genau. Und Fred hat gesagt, die haben wahrscheinlich so gemessen, weil die Athleten halt auch racen wollten und auch die komplette Distanz.
Ja, logisch.
Sind die irgendwo hingefahren, wo es wahrscheinlich 31,9 war, haben da ein paar Eiswürfel reingeschmissen und dann gemessen, dass es dann 30,9 war, das nicht verkürzt wird. Also so war wahrscheinlich die Messmethode. Ja, also es war auf jeden Fall grenzwertig, ja klar. Gab ja auch Definitiv. Unter dem PTO-Post von Juri, wo er da im Krankenhaus sitzt, richtig viel Diskussion so, warum man, wenn man weiß, dass Singapur eh schon heiß ist, dann noch das Rennen da einsetzt, wo die heißeste Zeit des Jahres ist. Also ob das sein muss und ob das alles so clever ist, das so zu machen, ist natürlich eine Diskussion, die man führen kann. Da gab es dann auch wieder zwei Lager, einmal die gesagt haben, geht gar nicht und einmal die, ist es halt professioneller Sport und nicht irgendwie, wir machen uns das so bequem wie möglich. Gibt's, glaube ich, wieder zwei Lager, die man
beitreten kann. Ach, das gibt's ja immer, ist ja auch cool. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht, klar, ich fand jetzt auch, die Coverage war jetzt keinerlei Deut besser als irgendwie eine Ironman-Übertragung. Man hat Großteil der Radfahrer von hinten gesehen, wo du auch mal so denkst, und dann teilweise auch so, dass du weißt, das Motorrad hängt jetzt zwischen dem dritten und vierten und der vierte kann gerade chillen. Also das war jetzt nicht so revolutionär. Was ich halt wirklich cool fand und einfach, dass Singapur so als Destination halt einfach mega war. Also das fand ich schon irgendwie cool. Hat einfach Spaß gemacht und die Strecke auch mit diesen Brücken, und das war ja doch auch ein durchaus technischer Kurs. Das fand ich wirklich auch cool. Das war gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass auch die Zuschauer also auch wirklich am Rennen dabei waren. Also dass
das hat Fred auch gesagt, Zuschauer waren wirklich da
und zugeguckt haben. Also jetzt anders wie in Ibiza, oder auf Ibiza war es ja wirklich so, da waren halt viele Zuschauer, aber die waren halt einfach da, weil sie zum Strand wollten. Weil sie unterwegs waren, und jetzt war das schon auch ein klein bisschen anders. Also mir hat das schon gefallen. Aber um nochmal so ein paar Punkte durchzugehen, die mir unter den Fingernägel brennen. Du hast es ja gesagt, also erstmal müssen wir, finde ich, Ladies first, Anne Reischmann. Wir hatten ja schon im Podcast davor gesagt, das könnte auch so ein Ding sein, wo sie relativ weit nach vorne rennt. Und ich finde, Anne ist so eine Athletin, die immer, die zweite Anne quasi, einmal die über Anne Haug und dann Anne Reischmann, die ja immer irgendwie so ein klein bisschen unterm Radar fliegt, aber die eigentlich immer abliefert. Also sie ist halt keine Athletin der absolut ersten Reihe, wo man sagt, klar,
aber
ist
jetzt die Favoritin. Auch nur, weil die einfach 17 Minuten Rückstand nach dem Schwimmen hat.
Ja, sie ist das Sam Laidlaw des Frauenrenns.
Ja. Eigentlich. Das ist Sam Long, also, meinst du?
Sam Long, sorry, natürlich, Sam Long, klar, Sam Long, logischerweise. Wobei, das war schon krass, da müssen wir dann doch mal ein bisschen switchen, was ja durchaus unsere Spezialität ist. Wie Sam Long aus dem Wasser raus ist, da dachte ich ja wirklich, der kippt wieder zu, hast du es gesehen, nur du hast es auf dem Tracker, glaube ich, beim Radfahren verfolgt, oder?
Nee,
hast du dir das angeguckt?
Nee, ich hab's mir angeguckt. Also das Schwimmen habe ich noch gesehen, alles auf dem Handy.
Der sah ja so gegart aus, als er da aus dem Becken raus ist. Da dachte ich echt, Halleluja, das wird nichts. Und dann hat der Typ, aber da kommt mir gleich zu, echt brutal einen abgefackelt. Aber Anne Reischmann, Platz 6, also wirklich Chapeau. Auch mit Wildcard reingekommen ins Rennen und ein ganz, ganz starkes Rennen, Riesenkompliment auch. Und man sieht auch wieder das Pendant, ihre Trainingspartnerin Imogen Simmons, wahrscheinlich im Training beide irgendwie extrem gut performt und beide mit der Hoffnung dahin geflogen, ein gutes Rennen zu machen. Und bei der einen hat's geklappt, bei Immo leider nicht. Super schade. Aber Rennen an der Spitze. Lucy Charles wieder abgeliefert, letztendlich, wie man es gedacht hat. Also
ja, einfach krass.
Einfach unfassbar konstant. Und ich finde auch gerade, wenn man mal sieht, wie Sam Laidlaw eben jetzt nach seinem Titel in Nizza performt, was ja Frodo auch im Interview danach gesagt hat, dass es halt einfach unglaublich schwer ist, wenn man der amtierende Weltmeister ist, dann hat man halt einfach nochmal mehr Verpflichtungen als in den Jahren davor, und der Mediendruck ist einfach größer und man muss halt einfach sehr, sehr viele Termine wahrnehmen. Wenn du dir dagegen dann halt Lucy Charles anguckst, die halt der aktuelle Hawaii-Champ ist, die liefert ab. Unfassbar.
Die liefert komplett ab und ist, aber gut, die war halt auch schon die ganze Zeit immer Zweite, ne, das ist und hat ja auch dann 73 WM und so schon gewonnen, also spielt das Mediengame selber auch perfekt.
Ist es gewöhnt, also ich glaube,
das ist nicht so, dass das jetzt eine neue Welt für sie komplett nochmal so ist, ne? Ich meine, so ein Sam Laidlaw oder so, wenn du halt, oder wie Frodo damals mit dem Olympiasieg, wenn du irgendwo so kommst von einer Medienaufmerksamkeit, die um ein paar wichtige Rennen dann mal da ist, mal hier so ein kleines Interview, mal da, Aber Lucy hat ja immer ihre Schwester als Kamerafotografin mit dabei, macht YouTube, bedient YouTube, Instagram, alles perfekt. Ist immer, glaube ich, ja bei den Medien so ein sehr, sehr begehrter Interviewpartner oder Interviewpartnerin. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch für sie gar nicht so ein Riesenunterschied. Ist jetzt aber auch nur so von außen drauf geguckt, kannst auch nicht 100% sagen, ob das jetzt viel mehr war. Aber ja, die ist da halt einfach Mrs. Zuverlässig, ne? Also wirklich, wirklich krass. Und auch, was ich bei Lucy so krass finde, die performt immer, ist immer top und auch egal, warm, kalt, so, ne, Bedingungen, no matter what.
Ja, 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 das ist einfach echt ein Racer, wie er im Bilderbuch steht. Und aus deutscher Sicht, Marketing-Sicht natürlich ganz spannend. Wir hatten ja auch schon mal das Gespräch, jetzt wo Frodo nicht mehr aktiv dabei ist, oh, wie entwickelt sich das jetzt mit Ryzen? Und seit gestern, also eigentlich ja seit Samstag, war das Frauenrennen mehr oder weniger offiziell. Da war ich schon so ein bisschen überrascht, als ich sie plötzlich im Ryzen Race gesehen
habe. Habe ich dir das nicht gesagt?
Hast du mir nicht gesagt? Du wusstest es nicht.
Ich wusste es schon lange, ja.
Ai, 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 ai. Oh, Starki, das ist schon, das ist gemein. Ai, ai. Aber nee, aber ist ja umso cooler. Das wirklich, das war etwas, wo ich gedacht habe, Halleluja. Das hat Ryzen extrem smart gemacht. So der eine Babu geht, der weibliche Babu kommt. Also Hut ab an die Jungs aus Köln.
Ja, da kannst du wahrscheinlich auch Hut ab an Jan Frodeno sagen. Der hat da mit Sicherheit auch so ein bisschen die Fingerchen im Spiel. Also ich weiß es seit, wann war das? Ich glaube, war das nach Miami? Nach irgendwas direkt ist er ja nach London direkt geflogen für T100 irgendwas. Und da waren die halt irgendwo dann im Windkanal, glaube ich, auch zusammen haben so getestet. Lucy hat aber anscheinend auch jede Menge andere Suits getestet und dann halt geschaut, einfach so, wer ist auch so mit der schnellste Suit. Ich weiß nicht, ob es dann jetzt der schnellste war. Das keine Ahnung, ich kenne die Ergebnisse nicht. Ob dann da die Mischung aus Team Kohle, Marketing, sonst was, oder ob es pure Performance war, dass dann halt auch sie gesagt hat, ey, ich teste die jetzt alle und nimm mal den schnellsten Suit. Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich zu wenig Insights.
Also
müssen wir noch mal in die Nachfrage gehen. Das finden wir heraus.
Eins muss man sagen, auch wenn ich bin großer Ryzen-Fan, ich mag die Konrads, wissen wir, aber der schönste war es jetzt auch nicht. Es sah so ein bisschen nach so einem Schnellschuss aus und wer weiß, wie Lucy eigentlich stylmäßig unterwegs ist, muss man sagen, da geht noch mehr. Aber das war jetzt, glaube ich, auch einfach.
Ich bin mir sicher, das war auch ein Schnellschuss.
Ja, ja, definitiv, definitiv. Also da muss die Messlatte, die liegt hier hoch. Da muss noch ein bisschen was folgen, glaube ich. Aber irres Rennen und wo wir dann beim Frauenrennen auch sind. 6. Platz Anne Reischmann, 2. Platz Lucy Charles. Natürlich Riesenkompliment an S. Gentle, die wieder da durchs Feld marschiert ist. Halleluja. Das ist super schade, dass Anne nicht am Start war. Anne Haug. Das ist ja so, das sind für mich so die beiden Überläuferinnen, aber ich meine, Els Fisser, 3., hat auch ein unglaublich starkes Rennen gemacht, auch das Feld von hinten aufgerollt, aber als Ash Gentle an der vorbeigelaufen ist, die eine Topläuferin als an der anderen, das ist schon wirklich krasses Niveau einfach, was auch bei den Frauen, ich meine, das ist nichts Neues, aber ist stark zu sehen.
Ja, ich habe jetzt, Fred hat mir die Details verraten, ich habe es natürlich schon wieder vergessen, weil mein Gehirn einfach ein Sieb ist, es waren nur 4 oder 5 Männer schneller als Ash.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Ja, ja, das ist krass. Also,
ja, also Ashley das Gentle war wirklich hätte im Männerfeld auch easy beim Laufen mitperformen können, wäre gar kein Problem gewesen. Aber einfach ein krasser Saisonauftakt, Hitze, das kriegst du ja nicht so mit am Livestream und siehst du den Athleten, wie du sagst, halt nur an, wenn dann auf einmal in der Wechselzone Sam Long sich die Kiste mit dem Wasser und dem Eis schon auf dem Wechsel zum Rad über den Kopf gießt.
Geil.
Und alle sich irgendwie Icepacks und Kühlpacks hinten in der Wechselzone in den Rücken, in den Nacken stecken, dann siehst du, okay, da ist was anders als sonst, als zum Beispiel Oceanside.
Scheiß Oceanside.
Ocean-Scheiß, wo es dann einfach morgens noch so kalt war, dass dann irgendwie alle da Westen oder Handschuhe teilweise sich parat gelegt haben. Es war anscheinend ein wirklich, wirklich ganz, ganz krasses Rennen, das hat Fred auch erzählt, dass da halt alle gestruggelt haben und es ist einfach so krasse, krasse Bedingungen, da siehst du halt dann auch einfach den Unterschied zu Athleten, also es tut jedem weh, aber manche performen dann halt bei dieser Hitze einfach nochmal deutlich besser als andere. Vorrangig natürlich die Athleten, die es einfach gewohnt sind. Ich meine, Sam Long in Arizona trainiert der, das ist jetzt auch nicht 17 Grad da immer. Ashley Gentle, Australierin. Also da siehst du schon, dass die Athleten, die auch irgendwie zu Hause sind, da wo es oftmals doch ein bisschen wärmer ist, dass die halt dann am Ende natürlich besser damit zurechtkommen. Auch wenn natürlich jeder Athlet und Athletin, wenn du es verfolgt hast, irgendwie in Preparation auf Singapur Heat Prep und sonst was gemacht hat und versucht hat, sich bestmöglich vorzubereiten. Aber am Ende ist es halt, wenn du Tag ein, Tag aus bei solchen oder bei heißen Bedingungen trainierst, bist du natürlich am besten darauf vorbereitet, ne? Das ist einfach so. Der eine Athlet und der eine Athletin performt in Kälte besser, der andere in Hitze. Und ja, das ist halt, muss man das Beste aus der Situation machen. Darüber habe ich mit Fred auch gesprochen, was ich ganz, ganz interessant finde. Einfach jetzt bei der PTO-Serie, was jetzt natürlich noch nicht zum Tragen kommt, sondern erst in 3-4 Rennen, dass halt auch diese individuellen Performances um Platz 5, um 6 oder um die Top 10, dass das halt irgendwann interessant wird auch und dass du ein Rennen nicht, wenn es mal einmal nicht ganz so gut läuft, nicht sofort abschreibst, sondern einfach immer guckst, dass du halt wirklich für dich das beste Rennen machen musst. Und ja, das hat Fred halt auch so versucht umzusetzen, was ich super interessant fand, ne? Also dieses, okay, ich achte mal nur auf mich und nicht auf Renndynamiken, weil ich weiß, sonst gehe ich halt hoch. Und irgendwie mit dem, wenn man guckt, mit wem er aus dem Wasser gestiegen ist, Clément Mignon zum Beispiel, die sind eben erstmal weggefahren auf dem Rad und kamen dann in der zweiten Hälfte des Rads wieder nach hinten und haben sich komplett nach hinten verabschiedet dann. Und da sieht man schon, das ist halt ein Ritt auf der Rasierklinge, bei solchen Temperaturen zu racen. Das ist, ich meine, ich habe es ja auch in Rot, wir haben auch schon öfter drüber gesprochen, gemerkt, das war für mich auch nochmal so ein Flashback, als Fred erzählt hat, ja, wenn du halt einmal diese Körperkerntemperatur hochkriegst, die bleibt halt da. Du kriegst sie nicht mehr runter irgendwie. Ich habe halt dann auch in Rot, bin ich mal stehen geblieben an so einer Tonne und habe da Wasser über mich gekippt und noch Schwämme und sonst was. Und habe dann getrunken und da kurz im Schatten gestanden und bin dann wieder losgelaufen. Und dann hat sie so, es fühlt sich gut an, es geht wieder. Und es hat genau 2 Minuten gedauert. Dann war das Wasser abgetropft, sage ich jetzt mal. Und ich war wieder, zack, genauso. Hat sich genauso scheiße angefühlt wie vorher, weil ich halt einfach, ja, da einmal überhitzt bin und drin war und das kriegst du halt nicht wieder runter innerhalb vom Race. Da musst du wahrscheinlich erstmal 10, 15 Minuten Pause machen und irgendwie wirklich die Körperkerntemperatur richtig runterkriegen, weil du kühlst ja nur von außen dich irgendwie so ein bisschen und das fühlt sich dann erstmal gut an und fühlt sich wieder kühler an. Aber wenn du dann auch Körperkerntemperatur messen würdest, das dauert halt, bis sich das wieder irgendwie ein bisschen absenkt.
Ja, mega spannend und da fallen mir einige Punkte ein zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also erstmal, wer das alles natürlich komplett widerlegt hat, war Peter Hemerick, der sich einfach zu Hause vorbereitet hat, der nichts bezüglich Heat Prep gemacht hat, außer dass er vor dem Abflug einmal in die Sauna gegangen ist und da dann einfach, ich meine, und Belgien ist jetzt wirklich nicht das Land, wo man sagen kann, da hast du die perfekte Hitzeakklimatisierung, also unfassbar cool, für mich ja wirklich, ich mag den Typen einfach, weil der so unspektakulär irgendwie wirkt und dann aber immer so unfassbare Performances abliefert und der ja auch selber sagt, er weiß gar nicht, warum ihm Singapur so liegt. Ich meine, letztes Jahr hat er wirklich, war er derjenige, der Christian Blumfeld herausgefordert hat und Blumi war dann, musste Peter überlaufen und jetzt halt auch wieder in Miami hatte er ja Probleme mit Material. Da war das Lager seiner neuen Wettkampflaufräder nicht richtig eingestellt und lief schlecht. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen Frust und jetzt aber sensationell bereitet sich einfach in Belgien vorm Abflug einmal 15 Minuten Saunagang und wird da bei dem Rennen Dritter, also richtig, richtig cool. Dann Sam Long, wirklich krasses Phänomen, also wie der jetzt performt hat, sowohl in Miami als dann auch noch in Oceanside, als jetzt auch wieder Back-to-Back-Races in Singapur und auch diese ganze, ich meine, der Typ, das war wirklich der Einzige, der da irgendwie durchs Feld marschiert ist. Und wo du das Gefühl hattest im Ziel, der könnte das Gleiche nochmal machen.
Ja,
wie er dann Wahnsinn. Auch sein Dunking da gemacht hat, wie der auch dann auch im Interview mit Frodo, wie der einfach abgegangen ist. Also wirklich krass, was der gerade für eine Freude an diesem Sport ausstrahlt.
Das ist aber der wichtigste Punkt, über den wir nochmal sprechen müssen, ne? Das Interview mit Frodo, das wurde wahrscheinlich dir genauso wie mir so oft zugeschickt und habt ihr das gehört? Hast du das gehört? Hier nochmal der Link, hier nochmal der Ausschnitt.
Ich sag's dir.
Das ist Wahnsinn, wie ihr alle uns das rausgesucht habt, geschickt habt. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. wo Sam Long Frodo anguckt und sagt, ja, meine Schwimmperformance, die ist noch nicht da. Ich muss da irgendwie mal gucken, wie ich da die Lücke schließe. Aber vielleicht kannst du mir ja jetzt helfen, Jan, weil ich habe gehört, du bist ja im Coaching-Business. Und Jan so richtig abwehrend, so ich weiß von nichts Haltung, zurücktritt. Und you heard it here first.
Ich sag's euch.
Ich weiß nicht, ob er sich da verplappert hat, der Sam Long, weil jeder weiß, Sam Long und Lionel Sanders sind ja auch gute Buddies. Ahnung, Nils. Das ist nochmal Öl in das Gerüchtefeuer, was du letzte Woche angezündet hast. Da wurde jetzt nochmal so ein Barrel Öl, wurde da jetzt nochmal reingeschüttet von Sam Long.
Frodo wird in Kona mit dem T-Shirt Team Sanders auflaufen. No Limits, und dann werden No Limits. Und dann werden sich Frodo hat ein geiles No Limits Cap auf und dann werden alle sie in die Hosen machen. Und Lionel Sanders hat noch mehr Selbstbewusstsein als ohnehin schon. Ich sag's euch, Frodo trainiert Lionel Sanders. Die werden das echt erst kurz vor Kona, werden sie das Geheimnis lüften. Alter Schwede, das wäre sensationell. Das würde mich so freuen, weil das auch einfach wirklich für mich das perfekte Match ist. Und Frodo hat ja wirklich auch so, wie kommst du darauf, dass ich jetzt im Coaching bin? Überhaupt nicht, gar nicht. Ah, sensationell. Aber der Typ hatte einfach auch wirklich, Sam Long hat einfach eine wirklich, ja, der hat einen Lauf. Das ist cool, das macht richtig Spaß zu sehen. Ich finde, das ist gerade einer so dieser schillerndsten Persönlichkeiten irgendwie im Sport, der dem Sport richtig, richtig gut tut. Nicht nur performance-wise, sondern einfach auch mit dieser Freude, mit der, ja, echt wirklich, wirklich cool. Und dann müssen wir natürlich auch nochmal drauf eingehen.
Warte, ich will noch einmal ganz kurz auf Sam Long eingehen, weil ich finde das ganz, ganz spannend. Der race ja schon seit November. Ne? Das heißt, wenn du jetzt guckst, seit November, Dezember, Januar, Februar, März, April, wir haben 6 Monate Racing, hat er schon hinter sich. Das heißt, der ist jetzt mitten in der Saison. Wenn man sich jetzt überlegt, Fred ist jetzt im April eingestiegen, ne? April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Das wäre halt Fred im Oktober, was dann irgendwie Grand Final ist bei der PTO-Serie. Ich bin super gespannt. Ich meine, wenn es einer durchhält, dann Sam Long, weil der einfach, keine Ahnung, ADHS hat oder AD...
Also, das hat also er safe. Irgendwas hat er 100%.
ADHS,
also wenn der kein ADHS hat, dann weiß ich gar nicht.
Auf jeden Fall ist er hyperaktiv. Ich weiß nicht, ob es ADS ist, aber hyperaktiv ist er. Und irgendeine Energiequelle hat er intern, die unerschöpflich ist einfach. Das heißt, wenn es einer schafft, dann er. Und ich glaube auch, er schafft's. Aber das wird für mich super spannend. A, schafft er das bis, die Saison ist noch so lang, dann hat er wirklich ein Jahr Racing hinter sich, der Kollege, wenn er alles durchzieht, und kann er ein Jahr lang auf diesem Level performen oder macht er jetzt nochmal einen Mid-Season-Break, und wie kommt er, wenn er das macht, aus Mid-Season-Break wieder raus? Also das ist für mich super spannend zu sehen. Und du musst ja auch sehen, alle diese europäischen Athleten, wie jetzt Fred und so, die ihr erstes Rennen gemacht haben, da sind ja ganz viele, die noch nicht in ihrer Top-Shape sind. Was ist, wenn jetzt vorne nochmal irgendwie 3, 4, 5 in Top-Shape sind und wirklich auf dem Rad nochmal ein bisschen mehr der Punk wieder abgibt, weil da vorne 3, 4, 5 nochmal richtig drauf treten, kommt Sam Long trotzdem so nah ran oder ist es dann doch eine Minute mehr und dann ist er nämlich auf einmal, ne, wird's wieder schwieriger, auf Platz 2 vorzulaufen, dann ist er auf einmal nur Dritter oder Vierter oder Fünfter, und wie wirkt sich das dann aus? Also da bin ich echt gespannt, kann er diesen Lauf aufrechterhalten, aber ey, einfach A, geil und unfassbar stark, was der gerade gemacht hat. Und ich meine, ich hatte ihn ja irgendwie in Miami vorher so ein bisschen abgeschrieben und wurde jetzt sowas von eines Besseren belehrt, und zwar bei jedem Rennen, dass ich...
aber diesmal hast du es ja gesagt.
Ja, ich hab's gesagt.
Diesmal hast du ja gesagt, du sagst nichts gegen Sam Long. Nein,
und ich bin mittlerweile dadurch richtig, ich fand ihn immer schon geil, aber auch so ein bisschen strange manchmal noch, aber ich bin jetzt richtig Sam Long Fan geworden. Einfach auch wie der all out durchs Feld jagt und auch so dieses, du musst dir das mal vom Mindset vorstellen. Ich meine, du kennst es ja, du hattest auch mal ein bisschen Schwimmrückstand, aber bei dir war es ja nicht so, dass du dann gesagt hast, jetzt nach vorne, sondern der Typ, die Einstellung, die Kamera fährt mit ihm los, fährt hinter ihm und vor ihm siehst du nichts. Nichts. Er sieht nicht mal irgendeinen Athleten, an den er sich ranziehen kann oder so. Der fährt erstmal 2 von 8 Runden, ohne einen Athleten vor sich zu sehen überhaupt, weil die so weit weg sind, und dann die Motivation aufrechtzuerhalten, all out zu fahren, wechseln, laufen und bam, ist er wieder Zweiter, der Kollege. Also, geil.
Ja, brutal. Und dann spielt der Pac-Man. Also der Typ ist einfach wirklich, das ist richtig, richtig, richtig stark. Also nee, bin ich 100% bei dir. Das hat mich auch wirklich, er ist einfach eine totale Bereicherung für diesen Sport. Was ich dann aber auch noch sagen wollte, ist, Fred Das fand ich wirklich krass, weil, also, aber auch ein Gedankenfehler meinerseits, weil man da einfach auch mal wirklich dieses Niveau mal wieder sieht von der PTO-Series. Weil ich habe vorher gedacht, boah, der ist in so krasser Form. Ich meine, wir haben das selber gesehen im Januar schon, wie er da mit Chebbe im Pool geschwommen ist. Dann irgendwie habe ich es gehört von dir, dann das coole Race-Video. Kudos an dieser Stelle nochmal an Tibor. Du warst ja auch dabei oder echt ein geiles Video, was ihr da zurechtgeschnitten habt. Macht richtig Spaß zu sehen und ist irgendwie auch cool zu sehen, wie die Videos auch angenommen werden. Viele haben ja kommentiert, dass jetzt so, ja, wo Sebi und Frodo nicht mehr dabei sind, macht das eigentlich gar nicht mehr so richtig Spaß, die deutsche Profiszene zu verfolgen. Und was Fred da auf die Beine gestellt hat, muss man echt sagen, Hut ab. Also das ist wirklich ein Social Media Game. Das macht er richtig, richtig gut. Man merkt, das macht ihm richtig Spaß. Hat natürlich auch mit Tibor und dir Jungs dahinter stehen, die das können, die wissen, was abgeht. Vorher Tom Meyer hat ihm geholfen. Dann natürlich auch Holy so. Also das macht richtig Spaß zu gucken. Aber dadurch hat man ja sehr gut gesehen, in was für einer Verfassung Fred eigentlich gerade ist. Und ich habe wirklich gedacht, oh, jetzt hat er noch so die Heat Prep gemacht. Dann finde ich, war er einfach auch krass Slim Shady. Also so habe ich den im April noch nie gesehen, als ich die Bilder da gesehen habe aus Singapur. Und ich habe wirklich gedacht, der Typ liefert eine Top 5 ab. Und irgendwie bin ich so in dieses Verständnis reingegangen und dann ist er ja auch Neunter geworden, aber das war ja irgendwie, und er hat mir sogar vorher geschrieben, du wirst mich zu keinem Zeitpunkt des Rennens vorne sehen. Und ich habe trotzdem irgendwie gedacht, ja, so am Ende rollt er dann das Feld von hinten auf, so ein bisschen halt Sam Long-Style. Und dann hast du erstmal so diese Einstellung, wie Sam Long an ihm vorbeifährt da an dem Anstieg und dann Fred versucht im Flachen so ein bisschen mitzufahren. Ich weiß nicht, wie lange er dann mitgefahren ist.
3 Runden und die haben sich auch abgewechselt. Und dann hat Sam,
Ja.
alle nochmal erzählt, dann hat Sam irgendwann nochmal einen Gang hochgeschaltet. Und dann ist Fred hinterher, also ist mitgefahren und hat dann aber direkt gesehen, dass seine Herzfrequenz sofort hochgegangen ist und hat dann für sich wieder entschieden, nein, ich fahre nicht mit, ich bleibe in meinen Zonen, die ich mir vorher definiert habe.
So, und für mich war das aber irgendwie so, Fred in der Form kann nur Top 5 machen. Das war irgendwie so bei mir klar. War natürlich dann auch so diese Fanboy-Sicht, wo du halt einfach dir natürlich wünschst, dass der Junge auch vorne mit dabei ist, weil du halt einfach siehst, wie fit er gerade ist. Und dann ist er Neunter geworden und dann habe ich dann auch so geschrieben, oh Mann, hier schlechter, aber das habe ich wirklich auch ganz bewusst in Anführungsstrichen gesetzt. Schlechter Saisonauftakt, dann kommt immer eine gute Saison und dann hat er sofort geschrieben, Alter, bist du nicht mehr ganz dicht, das war doch nicht schlecht. Ich starte hier mit den 20 besten Athleten der Welt, werd Neunter und ich so, Fred, sorry, so war das überhaupt gar nicht gemeint. Also war auch nicht so gemeint, aber da wird dir einfach mal,
Geil.
und das muss man sich, glaube ich, wirklich mal vor Augen rufen. Das ist mir dann auch als Clément Mignon da reingekommen ist, da waren die irgendwie schon am Abbauen. Also es klingt jetzt natürlich fies, aber da waren wirklich keine Zuschauer mehr da. Die Mikros waren, glaube ich, schon abgestellt. Frodo hat irgendwie sein Fazit gemacht. Und dann kommt da der Typ ins Ziel, der mit Sam Laidlaw in Nizza dermaßen auf dem Rad attackiert hat und der da ja auch Top 10 gefinisht hat. Also der wahrscheinlich bei jedem Rennen in der Welt, wenn es jetzt nicht Kona Nizza ist oder sonst irgendwo Top 5 machen würde, der kommt dann unter ferner Liefen ins Ziel. Rudi van Berg irgendwie hinten reingekommen. Was ich auch richtig cool fand, war das Duell von Fred mit dem Burgerman, Josh Amberger,
Ja.
weil da hast du irgendwie so die beiden, wie sie sich dann auch so richtig um diesen 9. Platz noch gebettelt haben. Und ich glaube von hinten, ich weiß gar nicht, wer da noch Druck aufgeübt hat. Ach, Bradley Wiggins, glaube ich, der hat dann Druck aufgeübt auf Platz 10. Also genau, was du halt sagst, einfach jeder Punkt zählt. Und das hat man ja auch gesehen, weil Sam Long ja gedacht hat, er ist Erster in der Wertung. Dann ist er aber ein Punkt hinter Juri Keulen, der halt Vierter und Erster war. Ist mehr wert als 2 zweite Plätze. Also das ist wirklich unglaublich spannend. Aber dieses Niveau, was da herrscht, das muss man sich wirklich mal vor Augen rufen, dass da halt einfach tatsächlich die 20 besten Athleten der Welt, klar, da fehlen jetzt immer 2, 3, das ist einfach so, dafür kommen aber Jungs mit der Wildcard rein, wie eben Juri Keulen, der gezeigt hat, wo der Hammer hängt an dem Tag. Aber das ist schon krass so und da muss man auch, also ich selber dann auch, ich habe auch gedacht, ich so, alter Schwede, Gürke, du spinnst, echt, das ist doch kein schlechtes Rennen, so war es auch nicht gemeint, aber da muss einem halt einfach mal bewusst werden, klar, Fred ist Vize-Weltmeister, aber da sind halt einfach nochmal so viele auf der Distanz, die wirklich so, so, so stark sind und dann ist es natürlich auch ein Hitzerennen gewesen, was dann die Brücke schlägt zum zweiten deutschen Starter, Mika, der auch ein unglaublich smartes Rennen gemacht hat, also wirklich immer präsent war, sowohl beim Schwimmen als auch beim Radfahren, sich aber immer zurückgehalten hat, dann irgendwie das Loch zugefahren ist mit Kyle Smith zu Alistair Brownlee und war einfach echt schlau, ist halt einfach so dieses Rennverständnis, die Mika halt hat, ist immer genau da, wo er sein sollte und dann irgendwie ums Treppchen kämpft, wo ich auch gedacht habe, ey, der schafft das, der läuft hier aufs Treppchen, so geil.
Ja, aber hast du auch wahrscheinlich gedacht, wo sie dann an Brownlee vorbei sind, ne? Er mit Kyle Smith zusammen, da habe ich auch gedacht,
genau.
Oh, jetzt geht's nach vorne, jetzt geht's nach vorne.
Jetzt geht's nach vorne.
Ich war mir auch
genau.
sicher, dass die Juri noch holen.
Ja, dachte ich auch, weil ich meine, der Typ, der ist echt so krass muskulös. Ich hätte nicht gedacht, dass der das schafft mit der Statur, unter den Bedingungen, was halt so diese, gerade die Luftfeuchtigkeit, dass der das dann schafft, so durchzuziehen. Und ich meine, der hat sich ja wirklich aus dem Leben geknipst quasi. Der ist ins Ziel gekommen und war fix und alle und ist dann erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Aber das habe ich auch gedacht. Ich habe wirklich gedacht, Mika, der kann das Ding womöglich noch abschießen. Und dann war er eigentlich, glaube ich, auf Platz 4 oder was. Und
Vier, ja.
dann kam einfach keiner. Und dann haben sich alle schon Sorgen gemacht, wo ist Mika Not? Und dann lief der da kreidebleich und du hast richtig gesehen, alter Schwede, der Junge ist dermaßen am Limit, um überhaupt ins Ziel zu kommen. Ich meine, alle waren am Limit, alle hatten Probleme, diese 18 Kilometer durchzulaufen. Aber da hast du gesehen, der Kerl guckt gerade in die tiefsten Abgründe überhaupt.
Der hat nochmal beim Grand Canyon sich ganz oben hingestellt und ein bisschen ganz unten geguckt, ja.
Ja, aber ganz, ganz runtergeguckt. Ich würde sogar sagen, er hat vom Mount Everest runtergeschaut. Aber gut, er hat es ins Ziel gebracht.
Ja, aber er wurde dann noch eingeholt, ne? McNamee ist ja nochmal wirklich nach vorne gelaufen. Der ist nochmal auf 4 vorgelaufen. Richtig, richtig ja. stark. Und dann Kyle Smith hat ihn am Ende dann halt auch stehen lassen. Und dann Mika ja. halt am Ende Sechster geworden. Also ja, das ist halt genau diese Grenzerfahrung bei dieser Hitze, ne? Also wie weit kannst du pushen, wie weit kannst du es verkraften, dass deine Körperkerntemperatur hochgeht und wenn du halt diese 0,1 Grad zu viel hast, dann kippt halt das ganze System und dann ist halt auf einmal irgendwie 4,30 schon schnell. Und das ist ja für die Jungs eine Jogging-Pace. Das hat Fred, also auch, das doppelt sich dann so ein bisschen, aber das hat auch Fred erzählt, guck mal, auch muskulär hat Fred gesagt, war das ein easy Jog, ne? Und auch easy Rad, der ist 300 noch was Watt gefahren. So,
hat er mir auch geschrieben.
Das ist halt so, das ist halt für den gar nichts gefühlt. So, da, weißt du, wenn du die Trainingssachen anguckst und. Das ist
Fatmax.
Ja, das ist Fatmax halt. Und beim Laufen ja genauso. 3,50 irgendwie Pace dann am Ende. Und du bist aber, das war für ihn das, guck mal, 3,50 auf 18 Kilometer, wenn du ihm das sagst, sagst du, ja, mach ich vorm Frühstück. Kannst mich nachts wecken. Völlig egal. Und das war das härteste Rennen, was er jemals gemacht hat. Und das zeigt ja dieses, weißt du, er hatte ja auch ab Kilometer 6 40 Grad Körpertemperatur und wahrscheinlich ging es den allen so oder vielleicht hatte Mika am Ende nochmal am Ende 40,5 oder 40,80 eingeholt oder was weiß ich, wie hoch das dann am Ende war und dann bringt es halt zum Kippen, dann ist halt selbst 3,50 nicht mehr haltbar und dann verlierst du halt jetzt im Vergleich zu Kyle Smith, der ja Fünfter geworden ist, der irgendwie mit 5 Minuten 55 Rückstand reinkommt und dann Mika als Sechster mit 8 Minuten 7. So, dann hast du auf einmal diesen zusammengelaufen die ganze Zeit und auch Rad gefahren, hast auf einmal einen riesen Gap. Also es ist ja nicht so, wenn du sonst platzt oder kaputt gehst oder merkst, oh, das Tempo ist zu schnell, dann ist der vor dir irgendwie so 5, 8 Sekunden auf einen Kilometer oder so schneller. Aber in dieser Hitze könntest du halt auch mal ganz schnell auf einmal so von jetzt auf gleich 30 Sekunden pro Kilometer sein. Und dann verlierst du auf den letzten 3 Kilometer nochmal 3 Minuten oder 2 Minuten.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber genau das ist das, worauf ich hinaus wollte bei Mika, weil das ist ja jetzt schon wiederholt passiert. Letztes Jahr, klar, hat er Pech gehabt in der Vorbereitung, als er in Phuket war und sich dann Magen-Darm eingefahren hat. Das ist ganz klar, das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder gemerkt. Fabian Günther, Günni ist ja am Wochenende auf Mallorca gestartet, in Porto Colom. Natürlich jetzt kein Vergleich zum Rennen in Singapur. Aber es ist ja immer nur das Rennen, wo man selber startet, ist das Wichtigste. Und er hatte am Montag, Dienstag hatte er Magen-Darm. Und da war dann auch so, boah, was machen wir jetzt? Fliegen wir hin? Fliegen wir nicht? War alles gebucht? Und dann ist er dann doch irgendwie ab Donnerstag so ansatzweise wieder einigermaßen zurückgekommen, hat sich dann Freitag auf der Insel ganz gut gefühlt. Und im Rennen, dann ging es 2 Stunden gut und dann ging gar nichts mehr, weil er halt einfach 2 Tage komplett auf dem Klo verbracht hat. Und das war für mich auch wieder so ein Fazit, wenn du in den letzten 10 Tagen vorm Rennen Magen-Darm hast, brauchst du eigentlich überhaupt gar nicht an den Start zu gehen. Das kann irgendwie die erste Stunde gut gehen, die zweite Stunde gut gehen, aber spätestens, wenn nachher die Glykogenspeicher leer sind und wenn halt einfach die Aufnahme wichtig ist, ich glaube, das hängt auch ganz stark mit dem Verlust der Mikronährstoffe, der Salze zusammen, du kriegst halt einfach die Kohlenhydrate nicht aufgenommen und so war es ja bei Mika letztes Jahr. Was dann bei Mika ja aber auch ähnlich war, war das Rennen in Frankreich, was ja medientechnisch das beste Rennen schlechthin war, aber als Mathis Magier ihn noch überlaufen hat, da war er ja eigentlich auch schon mehr oder weniger durch und hat dann auf den letzten 3 bis 4 Kilometern das verloren. Und bei Mika, wo man ja weiß, dass er so ein Mr. 100% ist, da denke ich dann manchmal, wenn du dann so einen Peter Himmerich dagegen stellst, dann stellt sich mir so die Frage aus Trainersicht von außen, ob es nicht vielleicht manchmal einfacher wäre, nicht noch den letzten Stein versuchen zu drehen und da wirklich mit diesen 100% am Start zu sein, wahrscheinlich musst du 100% geben, also du musst safe 100% geben, um nachher so ein Rennen zu gewinnen. Aber ich denke manchmal vielleicht dann doch ein bisschen weniger Heat Prep oder vielleicht dann doch irgendwie so ein, ja, das nicht jeden Stein umdrehen, damit man vielleicht einfach noch so ein bisschen mehr Substanz hat, weil Mika, ich meine, das ist halt echt auch so ein so krass austrainierter Athlet, also der erinnert ja wirklich jetzt schon so krass an Frodo, obwohl der noch so jung ist. Und das tat mir für ihn wirklich so leid, dass der, ja, du denkst irgendwie, cool, jetzt schießt er das Ding ab, jetzt kommt er da aufs Treppchen und auf einmal musst du dir Sorgen machen, dass er überhaupt wieder ins Ziel kommt, und man hat ja die Enttäuschung auch gesehen, weil er weiß natürlich selber am besten, wie smart er geraced ist und dass er wirklich in der Situation war, den Sack zuzumachen und da bei dem Rennen auf dem Treppchen zu stehen. Und dann gleitet dir das Rennen auf den letzten 3-4 Kilometern so aus den Fingern, dass es auf einmal nur noch darum geht zu finishen. Und da habe ich halt so überlegt, ob das nicht vielleicht manchmal da wirklich besser wäre, einfach mal ein klein bisschen weniger Heat Prep oder ohne da jetzt Insights zu haben. Aber das tat mir,
finde ich, ganz interessant.
So leid.
Das finde ich ganz, ganz interessant. Die Frage habe ich mir schon ganz oft gestellt. Ich meine, bei dir ja noch viel krasser. Guck mal, wie lange du jetzt schon irgendwie im Triathlon-Sport bist, und egal, was du dir anguckst, so wie jetzt die Vorbereitung besser wird und so, und zu früher und heute und auch Athleten und so, und klar wird alles immer schneller, weil es professioneller ist, weil es bessere Ernährung gibt, bessere Aerodynamik, bessere Anzüge, bessere Trainingsmethoden, man versteht viel, viel mehr. Aber was irgendwie sich immer durchzieht, für mich ist so ein Ding, du hast halt manchmal, liegt es auch wirklich nur am Tag. So, also hast du heute diesen einen Tag, wo alles zusammenpasst, oder ist ein bisschen Magen, ist ein bisschen das, ist ein bisschen dies. Und das ist, glaube ich, manchmal auch so, dass du, ja, manchmal kannst du gar nichts anderes machen, habe ich manchmal das Gefühl, so als Athlet. So, das ist, ne, das soll einfach vielleicht manchmal nicht sein, das hört sich dann so an, aber das ist oftmals, dass er dann, wenn ein Athlet schlechter performt, als man es geglaubt hätte, von Trainingsergebnissen oder sich erhofft hätte oder so, dass halt bei dem einen oder anderen auch das dann einfach so dieses Leistungslimit ist, weil es ist ja keiner, dass die irgendwie im Rennen jetzt sich nicht quälen können oder sich zurückhalten oder sonst irgendwas, sondern dieses Race auf diesem Niveau ist halt einfach immer eine Grenz, also gerade in Singapur jetzt mit der Hitze, die noch dazu kommt, das ist eh schon immer eine Grenzbelastung, und da muss ja beim Körper alles zusammenhalten, so das Training vorher und was du fahren kannst und die Werte sind ja völlig egal. So, das ist halt, die sind alle auf einem ähnlichen Level. Das muss man sich ja einfach mal, wenn du dir die Training, die könnten wahrscheinlich alle die gleiche Trainingseinheit in, also die gleichen, was Fred gemacht hat, die 15x1000 oder die Radintervalle, die fahren wahrscheinlich bis auf plus minus 10 Watt alle die gleichen oder ähnliche Werte und laufen plus minus 10 Sekunden alle die gleichen Werte, die dann da sind, also auf der Track auf 1000 dann oder sonst was. Und beim Race Day kommt es ja darauf an, dann die 3-3,5 Stunden all out, das alles zusammenzukriegen. Und das sieht man ja auch so, es gibt immer wieder irgendwie ein paar Athleten, die so konstant sind wie eine Lucy, die das bei fast allen Rennen hinkriegen. Das ist aber dann die absolute Ausnahme, oder wie ein Blummi. Das ist die absolute Ausnahme. Das sind dann diese Superstars. Aber wenn du es dir sonst anguckst, Peter Hemerick, hast du drüber geredet, ja, vielleicht mal ein bisschen weniger das, aber wenn wir jetzt ein Jahr zurückspulen oder zwei Jahre zurückspulen, zwei Jahre sogar bei Peter, da hat er irgendwie gefühlt ein Jahr lang kein Rennen irgendwie auf die Kette gekriegt. War immer irgendwie Radfahren, Schwimmen vorne dabei und ist dann geplatzt beim Laufen und ist gegangen. So, und jetzt auf einmal kriegt er es wieder zusammen und performt halt immer super gut. Und der wird ja nicht irgendwie jetzt alles umgestellt haben, und wenn du das so verfolgst, die Athleten machen ja auch oft das Gleiche, trainieren gleich, der hat nicht den Coach 10-mal gewechselt oder hat eine neue Trainingsmethode erfunden oder I don't know. So, das ist halt, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, dass das so oftmals dann die Tagesform ist, die dann noch entscheidet, außer bei diesen absoluten Ausnahmeathleten, die du eben hast, auch so ein Sam Laidlaw, weißt du, mal ist der top und mal eben auch nur wirklich average, so in diesem Feld halt, und auch ein Beckegaard oder sonst was. Das sind so viele Athleten, die ja alle das Potenzial haben, von dem, wahrscheinlich wenn du Leistungsdiagnostiken oder Trainingsleistungen siehst, haben die alle das Potenzial, da das Ding zu gewinnen. Und das dann wirklich am Renntag zusammenzubekommen und dass dann alles passt von der Leistung, wie war der Schlaf vorher, wie hast du dich regeneriert, wie fühlst du dich, was mit deinem Magen-Darm-Trakt, kannst du alles aufnehmen, so, und dass da so viel noch immer dazukommt, was du auch vielleicht manchmal gar nicht 100% auch beeinflussen kannst, das finde ich halt irgendwie so eine ganz spannende Geschichte, und würde mich so mal deine Erfahrung als Coach auch mit Altersklassenathleten und so interessieren, weil das ist ja auch so selbst bei jemandem wie einem Fritz oder einem Ruben oder sowas, die auch immer gut performen bei Races, hast du ja Rennen, die einfach nochmal 2, 3 Stufen drüber sind als die Baseline, sage ich jetzt mal, die eigentlich fast immer erreichen. Was auch immer ja krasse Performances sind, aber halt um jetzt zu gewinnen oder eine Top-Performance zu machen, das ist ja von der Leistung dann immer echt nochmal so ein Schritt obendrauf. Und so sieht man das dann manchmal schon aus deiner Erfahrung, dass dann auch vielleicht vorher im Training was nicht ganz so rund gelaufen ist, oder ist es dann wirklich nur so, was ich jetzt gerade so sage, dass dann an dem Tag einfach es nicht sein soll? Oder was sind so deine Erfahrungen da, wenn man das so einfach von außen mal beobachtet?
Also da sind so zwei Sachen. Erstmal kannst du natürlich Amateursport und den Profisport in dem Bereich kannst du gar nicht vergleichen. Das sind völlig zwei verschiedene Paar Schuhe, weil einfach Profisport, das ist wirklich dermaßen brutal, weil du halt diesen Kampf Mann gegen Mann hast, und Altersklassensport ist halt immer noch eher dieses, ich mache mein Rennen und guck dann, wie weit ich in diesem Rennen nach vorne komme. Natürlich hast du auch mittlerweile da irgendwelche Konstellationen, dass du versuchst, vorne mit aus dem Wasser zu kommen, um dann taktisch mit ähnlich starken Radfahrern zu fahren und dann deine Laufleistung abzurufen, aber das kannst du nicht vergleichen. Das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sachen. Der Profisport ist schon, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber, und das ist das, was ich vorher die ganze Zeit gedacht habe, wo ich mich schon immer zurückhalten musste, weil ich wirklich genau eben, dass dieser Ansatz ist. Du hast eben solche Leute angesprochen, die halt zurückkommen, und dann halt auch so ein Peter Hemerick, der ja bei Lubosch ist und Lubosch halt einfach sehr solide und einfach so solide arbeitet. Also es ist so dieses solide Arbeit. Natürlich, und er hat es ja selber gesagt, er hat noch keine Heat Prep gemacht. Natürlich werden sie es dann vielleicht irgendwie vor Hawaii machen oder auch nicht. Die Frage ist ja immer, musst du das Ganze machen? Wenn du dir einen Sam Long anguckst, natürlich trainiert er in Tucson. In Tucson ist aber trockene Hitze. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das Problem ist immer die Luftfeuchtigkeit und nicht die Temperaturen, weil die Luftfeuchtigkeit halt einfach dafür sorgt, dass du außen 30 Grad hast, diese aber wie 40 Grad wahrnimmst, weil das Schwitzen halt erschwert wird oder anders funktioniert. Und ein Sam Long ist halt auch einer, der jetzt ja auch wieder zurückgegangen ist irgendwie zu der Basisarbeit, die er vorher gemacht hat. Er hat jahrelang mit Ryan Bolton trainiert, dann ist er kurz zu, wie heißt der Neuseeländer, der auch Braden Curry, nee, Braden Curry ist bei Ben Rätsel, wie heißt denn der Dan Plus, ganz kurz zu Dan Plus gegangen, hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und ist dann wieder, hat dann alleine trainiert, ist jetzt self-coached und macht aber auch ganz solide Arbeit und performt stark. Und ich glaube halt tatsächlich, dass eine der ganz wichtigen Sachen, und da schließt sich der Kreis zu den Amateursportlern, du musst richtig, richtig Bock haben aufs Training und du musst über Wochen und Monate und im besten Fall Jahre halt einfach performen im Training. Du musst einfach richtig Bock haben auf den Prozess, was man halt auch irgendwie beim Fred sieht, der jetzt auch ein total solides Rennen abgeliefert hat. Der hat einfach richtig gut gearbeitet, der war irgendwie in einem super guten Mindset, der in jedem Trainingslager hat er sich wohlgefühlt, der hatte super Trainingsbuddies um sich rum, ob es jetzt der Chebbe im Januar auf Lanzarote war, ob es jetzt Fritzl war in Girona, hat dann immer irgendwelche Leute wie Ruben gehabt, Zipunke und Co., die ihn dann halt auch mal so ein bisschen gefordert haben im Training. Also der war einfach richtig in einem richtig guten Mindset, und dann liefert er auch ein richtig gutes Rennen ab. So, und der macht natürlich dann auch irgendwie eine Heat Prep, aber der macht es halt nicht, der überzieht das nicht. Also ich finde, der macht das irgendwie in so einem Rahmen, wo du denkst, okay, er probiert es jetzt mal, das ist das erste Mal im April, dass er halt in so einer in klimatischen Bedingung startet, die eigentlich nicht für ihn gemacht ist, womit er sich eher so ein bisschen schwer tut. Und ich glaube wirklich, wenn du halt richtig Bock hast auf den Sport und bereit bist, diese extra Meile zu gehen und diese, und das ist ganz wichtig, nicht als extra Meile wahrnimmst. Und da schließt sich dann der Kreis irgendwie zu so einem Fritz, der damals in Rot so ein super Rennen gemacht hat, als er Siebter im Profifeld geworden ist. Er ist mit Neo geschwommen, die Profis ohne, aber eine 8:14 gemacht hat, das Amateurrennen gewonnen hat. Und dann im Jahr danach wird er, ich glaube, er ist 22. geworden und im Amateurfeld irgendwie 5., 6., 7. Da war die Leistung eigentlich ähnlich, aber da hat ihm so dieses letzte, eben diese extra 5%, dass er sagt, ich gehe jetzt nochmal diese extra Meile und nehme diese extra Meile nicht als extra Meile wahr. Ich laufe die Tausender nochmal 2, 3 Sekunden schneller und ich fahre jetzt nochmal 5 bis 10 Watt mehr und ich fahre den Long Ride nicht 180 Kilometer, sondern 210 Kilometer, wie er es da mit dir gemacht hat, als er als ihr da nach Wacken gefahren seid und sowas alles. Also das sind ja so diese Dinge, oder bei Ruben ist es genau das Gleiche, der dann auch so, ich setze jetzt mal ein bisschen aus und mach keine langen Distanzen, mach so ein paar Halbdistanzen, aber so das richtige Aren fehlt irgendwie, und sobald sie das dann wieder haben, dann ist der Switch ganz, ganz anders. Bei den Amateuren ist er natürlich immer noch ganz, wesentlich, wie ist dein Umfeld, also wie schaffst du es im Job, das merkst du, auch wenn auf einmal andere Verpflichtungen dazukommen, dann wird es schwer, das Training durchzuziehen als Amateurathlet, dann wird man Vater, dann verschieben sich auf einmal die Prioritäten und man sagt sich, oh, will ich jetzt wirklich nochmal laufen gehen oder verbringe ich lieber Zeit noch ein bisschen mit meiner Tochter, also da kommen auch so ein, zwei Sachen hin und ich glaube, dass tatsächlich das alles Entscheidende ist einfach, dass du richtig, richtig Bock haben musst. Und das ist, glaube ich, so ein Zustand, in dem jetzt ein Sam Long gerade ist. Der hat richtig Bock und jetzt nimmt das auch so eine Eigendynamik an. Und ich glaube, wenn du in diesem Lauf bist.
Klar, wenn
bist,
da noch Erfolg dann dazu
dann kommt der Erfolg nach dazu.
So,
ja. Voll, genau. Oder jetzt auch ein Lionel Sanders, der jetzt halt einfach gemerkt hat, ey, er ist auf dem richtigen Weg. Das funktioniert, das Ganze. So, da, ich glaube, da kommen jetzt einfach so viele Sachen zusammen und das Entscheidende ist einfach das Mindsetting. Und du hast es gesagt, Daniel Beckegaard beispielsweise, der war in Australien Ende des Jahres, hat da super performt, hat den Ironman Western Australia, war es, glaube ich, gewonnen, hat wirklich Weltklasse-Performance abgeliefert und dann hat er vermutlich keine richtige Pause gemacht und hat gesagt, so jetzt all eyes on PTO und jetzt muss ich das Niveau, was ich hier habe, das muss ich jetzt noch auf ein anderes Level heben. Ich trainiere jetzt auf Lanzarote mit Magnus Ditlev, weil er ist einfach der Mann, den es zu schlagen geht und dann macht er irgendwelche Killer-Einheiten, die du dir auf YouTube anguckst und denkst, Alter, wo holt er das her? Das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann ist das erste Rennen in Miami und dann funktioniert das nicht so richtig gut und dann sagt er, gut, Mist, ich habe ein bisschen mit der Hitze gestruggelt, jetzt gehe ich nach Nusa, setzt dann noch einen drauf, damit ich dann in Singapur richtig performe. Zack, bumm, funktioniert's auch nicht. Und jetzt geht natürlich genau das Gegenteil los. Jetzt geht natürlich das Grübeln los. Und jetzt denkst du auf einmal, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und auf einmal fängst du das an, das ganze System zu hinterfragen. Und dann wird es natürlich schwierig. Also ich glaube tatsächlich.
Das beantwortet genau die Frage, die ich mir so gestellt habe. So quasi, es kommt gar nicht auf diesen einen Tag an, sondern diese Eigendynamik auch. Und wie startest du in die Saison? Startest du jetzt wie Fred einfach solide und nimmst das auch so wahr und sagst, 9. Platz ist geil? Oder ist es jetzt so, du wirst halt 12. und hast aber alles gegeben und dachtest, du wärst in der Shape fürs Podium und fängst dann an zu hinterfragen? Dann hast du so eine Spirale, die halt genau in die falsche Richtung geht. Oder wie bei Sam Long, irgendwie im November anfangen, die ersten kleinen Rennen gewinnen und schon mit so breiter Brust, ich habe hier schon die ersten Siege für diese Saison, irgendwie reinzugehen und dann halt beim ersten wichtigen Rennen auch direkt zu performen oder Magnus Ditlev, der dann Miami komplett gewinnt, dann geht die Spirale natürlich in die andere Richtung nach oben und es ist noch geiler. Aber eine Sache hat man natürlich auch noch, du hast natürlich Athleten wie Fred, der ist halt nicht so für die Hitze gemacht, dafür eher für die Kälte oder andere Athleten, die in der Hitze besser klarkommen und in der Kälte nicht so gut klarkommen. Das sind ja auch so Sachen, die du einfach nicht beeinflussen kannst und ich glaube, das ist natürlich, da habe ich auch mit Fred drüber gesprochen, das ist natürlich auch so was, was du unterbewusst immer weißt und wo du dich einfach nicht von frei machen kannst und wenn natürlich du weißt, so ja, es gibt Athleten, die besser in der Hitze sind und du performst dann halt nicht so, wie du es dir vielleicht überlegt hast, dann bist du natürlich noch viel schneller in dieser Downwards Spiral, wie man so schön sagt, irgendwie drin, dass du halt alles hinterfragst und es irgendwie schlecht ist. Und klar, wenn du dann anfängst, dann wird es wirklich irgendwie schwierig. Und dann ist die Frage, racest du jetzt back to back oder sagst du jetzt, ey, ich mach mal einen Break, fokussiere mich auf mein Training, fokussiere mich auf mich. Wie es jetzt so ein bisschen vielleicht auch Rico Bogen dann, ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen, aber Miami war wahrscheinlich auch nicht so der Auftakt, den er sich erhofft hatte. Und dann halt Singapur auszulassen, um zu sagen, ey, jetzt, ne, bis Alcatraz San Francisco ist noch genug Zeit. Ich lasse Singapur weg, weil da ist auch nochmal super Hitze wieder. Irgendwie die Hitze hat mir in Miami schon nicht so gut getan. Das hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Dann lasse ich da das Hitzerennen weg, fokussiere mich voll auf San Francisco und arbeite jetzt im Training nochmal sauber und konzentriere mich auf mich. Das ist dann wahrscheinlich genau der richtige Weg. Und wenn dann das nächste Rennen danach wieder gut funktioniert, ist es wieder einfach. Wenn es dann wieder schlecht ist, klar, dann fängt genauso dieses Nachdenken und Fehlersuche und sowas an und dann wird's halt irgendwie schwierig. Das beantwortet so das, was ich hatte. Also diese Frage, klar, das sind so Dynamiken, die du dann hast, aber on top glaube ich halt trotzdem, dass es immer noch so dieses Ding gibt, dieses, wie Helrig so schön sagt, wenn du beim Race Day No Chain Day hast und einfach alles zusammenkommt, dann ist es halt einfach das, was du manchmal brauchst. So. Und dazu gehört dann halt auch mal manchmal ein bisschen Glück. Also keine Ahnung, vielleicht hatte Juri so einen Tag. Das wird jetzt auch spannend. Ich meine, Miami war jetzt auch schon solide. Aber was er jetzt da in Singapur gemacht hat auf dem Rad, das war ja also nicht zu vergleichen mit Miami auch. Und das ist ja nochmal so ein Step. Das ist jetzt spannend. Kann er das nochmal reproduzieren? Oder hatte er einfach einen No-Chain-Day und Ja, also das finde ich halt ganz spannend zu sehen und irgendwie frage ich mich halt immer, so kann man das halt planen, weil ein paar Athleten können das ja irgendwie wie eine Lucy oder wie ein Jan Frodeno es oft hinbekommen hat, dass halt einfach diese Rennen so solide sind und gut funktionieren, oder gehört halt da irgendwie immer auch so eine kleine Portion Glück mit rein, dass du dann doch auch also, den Tag erwischt.
Ja, also ich glaube, Glück gehört immer dazu. Also ich glaube, du gewinnst kein Rennen, ohne dass du Glück hast. Also das muss einfach dabei sein. Na klar kann man das Glück auch erzwingen, also indem man halt einfach in einer absoluten Topform ist und indem man auch die Rennen dann lesen kann. Ich glaube, das ist dann tatsächlich einfach auch so ein gewisses Talent, was man hat, was ein Frodo definitiv hat. Das hat er jetzt, glaube ich, auch in irgendeinem Interview nochmal gesagt im Rahmen der PTO-Coverage, was er ja, by the way, auch richtig, richtig gut macht. Also da auch nochmal Kompliment. Das ist schon stark, wie er die Rennen auch an der Außenlinie mit Mikro in der Hand bereichert, weil er natürlich einfach Insights gibt. Und ich glaube, das war in einem Interview im Rahmen, wie gesagt, dieses Singapur-Renns, wo er halt auch gesagt hat, na klar, wenn du halt dann vorm Start hast du dann irgendwie mit Glück einen Blick auf einen deiner Mitkonkurrenten und dann kannst du ihm mit so einem kleinen Blick oder was irgendwie einen mitgeben oder halt an der Boje gibst du einem einen mit, oder wie er es auf Hawaii gemacht hat, als Alistair Brown ja auch im Rennen war, wo er dann auf dem Rad, als sie zurückgekommen sind von Harvey runter auf den Queen K Highway, wo er ihn dann angemufft hat, so von wegen, jetzt hier, ich mache auch nochmal eine Führung, wo er wahrscheinlich genau gesehen hat, der ist jetzt richtig am Struggeln, dem gebe ich jetzt nochmal einen mit. Das sind ja dann auch so Sachen, wo du sagen kannst, da kannst du dann das Glück nochmal so ein bisschen auf deine Seite drücken. Also das sind ja immer zwei Sachen, aber du brauchst natürlich einen Sahnetag. Die Athleten, die halt oft oder immer so einen Sahnetag haben, wie Lucy Charles, wie Anna Haug, wie ein Frodeno, wie ein Christian Blumenfeld, das sind die absoluten Ausnahmeathleten. Und da bin ich auch bei dir, das habe ich ja auch gesagt letztes Jahr bei der 73 WM in Lahti. Das ist halt wirklich, wenn es ganz schlecht läuft, war das für einen der drei Jungs, Rico, Fred oder Strati, das Rennen ihres Lebens. Also das wäre natürlich total bitter, weil sie irgendwie alle noch am Beginn ihrer Karriere sind, auch wenn Strati und Fred jetzt nicht mehr ganz, ganz, ganz jung sind. Aber trotzdem, glaube ich, kommt da einfach noch wahnsinnig viel. Aber es kann tatsächlich sein, dass sie nie wieder bei einem WM-Rennen auf dem Treppchen sein werden. So. Und ich meine, sie haben es ja auch. Wie viele Athleten schaffen das, bei einer WM auf dem Treppchen zu stehen? Also das muss man ja auch immer sagen, nur weil sie halt solche Athleten sind, wie sie sind, und weil sie am Anfang ihrer Karriere stehen, hat man das Gefühl, da kommt noch viel, viel mehr, aber das muss man ja überhaupt erstmal schaffen. Also insofern war das ja auch Wahnsinn, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass für ein oder zwei der drei, vielleicht auch für alle drei, so ein Erfolg nie wiederkommt, was eine WM anbelangt. Also das ist, da gehört halt einfach der Tag dazu, gehört das Glück dazu. Aber was halt, glaube ich, das Entscheidende ist, und das wollte ich auch nochmal zu dem Punkt sagen, wenn du sagst, du bist in dieser Negativspirale. Deswegen glaube ich auch, dass gerade im High-Performance-Bereich mittlerweile auch nichts mehr ohne ein gutes Team um dich herum geht. Denn genau in solchen Situationen ist es halt einfach so entscheidend, was sagt der Trainer, was sagt deine Partnerin, dein Partner, was sagt dann vielleicht irgendwie auch der Manager, gerade wenn es irgendwie so um Rennen geht. Sie müssen jetzt in den PTO-Rennen entsprechende Resultate einbringen, entsprechende Rennen reinbringen, und da gehört natürlich auch Mut dazu, zu sagen, nee, ich lasse das nächste Rennen jetzt aus, so wie Rico das gemacht hat. Da brauchst du halt einfach Leuten, denen du vertraust und die dich auch runterholen. Und das hatten wir ja auch so ein bisschen gesagt, also deswegen bin ich jetzt auch unglaublich gespannt auf das Rennen in Texas in 10 Tagen, weil Flo und Patrick, glaube ich, beide jetzt nicht mal mit so einem riesen Selbstbewusstsein aus dem Rennen in Oceanside gegangen sind. Und das Starterfeld ist ja jetzt rausgekommen, ist, glaube ich, relativ dankbar für beide. Also ich sehe da jetzt eigentlich irgendwie niemanden, der jetzt da Patrick so direkt ans Bein pinkeln kann. Also er ist für mich schon der ganz, ganz klare Favorit auf den Sieg. Und wenn Flo an die Leistung von 22 anknüpft, dann sehe ich ihn auch ganz klar, zumindest unter den Top 5, dass er dann die Quali für Hawaii zumacht, was ja so der allererste Anspruch vermutlich sein wird. Aber die sind natürlich in so einer Situation, ja, das ist jetzt noch nicht keine Spirale, die nach unten zeigt, aber die sind jetzt auch nicht mit dem Monster großem Selbstbewusstsein aus Oceanside rausgegangen. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass du Leute um dich rum hast. Bei Flo wird es wahrscheinlich jetzt Simon sein, der vor Ort ist und der ihn da irgendwie jetzt ganz gut wieder positiv stimmen kann. Bei Patrick definitiv das Team um Björn und seine Frau, wahrscheinlich auch Julia, die dabei sind und die ihn dann in den entsprechenden Mindset versetzen. Aber so dieses Team um einen herum, das ist total entscheidend. Das ist ganz, ganz wichtig, dann halt entweder zu sagen, so, wir machen jetzt einen Cut und sagen, das wäre zum Beispiel etwas, was ich Daniel Beckegaard empfehlen würde, aus Trainersicht jetzt, also ganz, ganz wertfrei und auch bescheiden jetzt nicht, dass ich mir da anmaße, irgendwie ein Urteil zu fällen oder sonst irgendetwas. Aber wenn ich das jetzt von außen sehe, wie er so ein bisschen struggelt und jetzt will er irgendwie noch so ein 70-3-Rennen in Cebu machen auf dem Rückweg, das ist so, da würde ich dann aus Coach-Sicht immer sagen, ey, das kann jetzt wirklich so das Ding sein, was im schlimmsten Fall eine ganze Saison versaut, weil du hast irgendwie in Miami nicht so performt, wie du dir das vorgestellt hast. Jetzt in Singapur ist es auch nicht gelaufen und jetzt willst du noch ein 70-3-Rennen machen. Und das kann dann halt wirklich so das Überdrehen der Schraube sein. Da würde ich dann eher raten, nee, komm, jetzt nimm mal raus und mal wieder hinsetzen, was ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wieder Arbeit machen, wieder zurück Basics machen. Denn genau wie du gesagt hast, die Saison ist halt einfach wahnsinnig lang. Und man darf ja nicht vergessen, das sind ja auch alles Jungs, die auf Hawaii gut sein wollen. Natürlich hast du jetzt immer dieses PTO und du hast die Kohle und das finde ich halt auch so cool. Das war auch das, was ich Fred geschrieben habe, wo ihr safe auch im Podcast gesprochen habt. Das ist ja wirklich vergleichbar mit der ITU Series. Ich meine, die sind da irgendwie an den coolsten Plätzen der Welt. Die hängen da alle zusammen eine Woche in den Hotels ab. Das haben wir auch im letzten Podcast schon gesprochen. Treffen sich irgendwie mit der Community vor Ort, geben irgendwie Sachen zurück an die Community, treffen sich mit Kids und so. Das ist, macht ja einfach wahnsinnig viel Spaß. Dann hast du noch die Kohle, dann hast du noch die Media Coverage, ob sie jetzt gut ist oder schlecht ist, aber die Leute reden darüber. Das ist natürlich cool. Aber wenn du dann halt weißt, du willst aber noch so ein Rennen wie Kona, was immer noch das größte Rennen der Welt ist, da führt kein Weg dran vorbei, weil wenn du am Ende des Jahres Kona Champ bist, bist du Kona Champ. Dann ist es, das ist ja auch das Coole bei Sam Laidlaw. Weißt du, der kann jetzt jedes Rennen abkacken, wenn der Hawaii gewinnt, hat er wieder alles richtig gemacht. So ist es einfach. So ist einfach die Rechnung. Ja. Und das darfst du halt nicht aus den Augen verlieren. Wenn du jetzt aber natürlich sagst, du möchtest bei jedem Rennen der PTO performen und willst dann auch noch, so wie jetzt Beckegaard, ein 70-3 in Asien machen, weil du dann auch noch die 70-3-WM in Neuseeland im Dezember machen willst, boah, das kann nicht funktionieren. Also da muss man halt einfache Abstriche machen, da muss man sich fokussieren. So wie Sam Long es ja auch gesagt hat, ey, das ist so eine spannende Zeit, ich habe jetzt so Bock auf diese PTO-Rennen, ich werde dieses Jahr keine Ironman-Rennen machen. Also es ist total konsequent. Und der Typ, ich meine, ganz ehrlich, beim Ironman mit seinem Stärken-Schwächen-Profil, so wie er zurzeit performt, da müsste er eigentlich sogar noch viel stärker sein, weil halt einfach die Schwimmschwäche nicht so ins Gewicht fällt, wie es jetzt der Fall ist.
Das ist, wahrscheinlich wird er da auch alles auseinandernehmen, gerade mit der Form, die er hat. Also das ist, oder vielleicht auch gar nicht performen, weil er einfach jetzt sich so gut darauf auf die 100 Kilometer Distanz vorbereitet hat. Das weißt du natürlich nicht. Alles nur hypothetisch. Aber es ist ganz spannend, weil es auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, so auf mich rüber trifft das mit dieser Verletzung beim Laufen und so. Ich habe übrigens noch ein ganz gutes Reel gekriegt. Es gibt auch ein Ellipsentrainer-Fahrrad.
Ja.
Also ich habe es zweimal bekommen. Einmal das irgendwie aus dem Online-Shop rausgesucht und mir so einen Link geschickt. Und dann hat irgendwer mir tatsächlich, die waren Radfahren, hat mir so eine Videoaufnahme geschickt, wie die mit der Radgruppe so einen Ellipsen-Fahrradtrainer überholen. Sah ganz gut aus, ja. Aber auf jeden Fall war bei mir auch so jetzt, klar, ey, jetzt hier fängt auch die Zeit an, jetzt bei uns mit dem Pushing Limits Club, der wird immer größer, da sind jetzt super viele Leute drin, da kommen jeden Tag so viele E-Mails, die ich beantworte, mit Rückfragen zu Training, zur App und sowas, dann kommen jetzt die Race-Season, jetzt am Wochenende geht's für mich also morgen zum 70-3 Valencia, das heißt, da kommt auch immer was, da gibt's dann auch wieder ein paar Tage, wo ich nicht trainieren kann und gestern war auch so ein Office-Tag, ich musste noch ganz viel Buchhaltung, Zeug machen, Steuerbelege raussuchen, so richtig, so Sachen, die du ewig aufschiebst und dann habe ich abends gedacht, ich gehe noch aufs Rad, habe mich dann aber entschieden, nee, ich verbringe lieber noch Zeit mit Frieda und mache halt einfach mal gar keinen Sport und habe dann mit Jana abends noch drüber gesprochen, habe jetzt auch für mich gesagt, ich mache das ganz entspannt einfach, ich trainiere jetzt das, was ich kann. Und schau halt, dass ich jetzt, also ich muss ja auch gucken, wie kriege ich jetzt aus meiner Situation für Frankfurt noch das Beste hin. Hat mir dann gesagt, für mich ist jetzt so vom Mindset der volle Fokus einfach auf die letzten 12 Wochen. Dass ich sage, die letzten 12 Wochen will ich den Plan so gut es geht durchziehen. Dann ist es lange hell, früh hell. Wenn Frieda im Bett ist, kann ich auch immer noch aufs Rad gehen oder kann schwimmen gehen oder laufen gehen oder was auch immer. Und will halt wirklich diese Phase so gut es geht durchziehen und umsetzen und gucken, dass ich da das Möglichste raushole, anstatt jetzt zu schauen, also kriege ich jetzt gestern Abend noch eine Stunde auf der Rolle irgendwie hin. So, weil das ist dann so dieses Gequälte, wo dann auch es wieder anfängt, keinen Spaß mehr zu machen. Sondern hat mir dann gesagt, so, nee, gestern, das war's dann halt einfach, hat nicht gepasst. Und ich gucke, dass ich den Fokus darauf setze und versuche, da dann irgendwie nochmal einen richtigen Reiz zu setzen und dann gucke ich halt einfach, was rauskommt und mache mir da gar keine ja, Hoffnung mehr, dass ich sage, ich mache jetzt da das perfekte Rennen, weil die Vorbereitung bis jetzt lief alles andere als gut. Und einfach zu versuchen, da denn das so zu shiften jetzt auch und zu sagen, nicht jetzt, oh, wie kriege ich jetzt noch hier eine Stunde auf dem Ellipsentrainer und da noch ein Aquajogging hin oder sonst was, sondern zu sagen, was macht den größten Impact, und das ist jetzt schnell wie möglich wieder Schwimmrad fahren und laufen zu können und dann zu gucken, dass ich die wichtigste Phase die letzten 12 Wochen vor dem Rennen oder die letzten 14 Wochen halt wirklich gut durchziehen kann.
Ja, wobei das aber auch, wenn du da jetzt dann wieder aus Trainersicht von außen drauf guckst, muss man auch erstmal sagen, stimmt das ja so auch nicht. Du hast jetzt gerade gesagt, die Vorbereitung lief alles andere als perfekt.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Also erstmal muss man ja festhalten, dass du im Januar auf Lanzarote schon mal in richtig guter Form warst. Also da warst du jetzt natürlich noch nicht in Form, um jetzt irgendwie einen Ironman zu machen, aber was ja das wieder gezeigt hat, du bist von einem Niveau gekommen, das hatten wir auch schon festgehalten in den letzten Wochen und Monaten, was vermutlich so schlecht war wie noch nie in deinem Leben. Also klar, du hattest in Rot eine unheimlich gute Form, da warst du so fit wie noch nie in deinem Leben, aber dann hast du halt auch ein Jahr gehabt, wo du wirklich extrem wenig gemacht hast, was du vorher halt als Student und so nie hattest. Du hattest immer eine viel höhere Grundphysis, hast dann aber gemerkt, wie schnell du wieder durch 2 Wochen kontrolliertes Training oder 3 Wochen kontrolliertes Training, wo du ja auch noch nicht aus der letzten Rille gearbeitet hast, also das darfst du auch nicht vergessen, hast du auch gearbeitet, da waren auch Verpflichtungen, da haben wir Videos produziert, Podcasts aufgenommen, also das gehört halt einfach dazu, aber du bist innerhalb von 3 Wochen in eine richtig gute Form gekommen. Und dann hast du halt durch einen Unfall, der immer passieren kann, halt jetzt konntest du nicht laufen und jetzt geht die Form wieder runter. Aber du hast ja gemerkt, durch diese 3 Wochen auf Lanzarote, du bist sehr, sehr schnell wieder auf einem sehr hohen Niveau. Und da würde ich jetzt auch gar nicht anfangen, mir wieder diesen Druck zu machen, so die letzten 12 Wochen müssen jetzt wieder wie geschnitten Brot laufen, weil das werden sie nicht. Das wird in der Situation, in der du bist, du wirst auch in den letzten 12 Wochen vor Frankfurt wirst du so ein Wochenende haben wie jetzt, dass du spontan zu einer Renn-Coverage fährst, dann nimmst du dir vor, ich mache nochmal einen 10er-Auftaktlauf irgendwie zwischendurch. Wird eh nicht funktionieren, weil du weißt genau, wie es ist. Du hast dann halt einfach viel zu tun, du isst schlecht, du schläfst schlecht und das passiert halt einfach nicht. Und das wird auch in den letzten 12 Wochen vor Frankfurt passieren. Ich glaube tatsächlich, worauf du dich fokussieren musst, ist das, was du auch schon selber gesagt hast. Du musst dir diese Phasen suchen, wo du 7 bis 14 Tage am Stück richtig gut trainieren kannst. Und wo du dann wirklich sagst, ich mache das Nötigste, ich nehme die Podcasts auf, ich mache vielleicht auch noch 1-2 Videos. Das macht dir auch Spaß, das ist ja auch total motivierend. Und wenn das gute Trainingstage sind, so wie es auf Lanzarote ja der Fall war, dann kommen da auch gute Videos bei raus, die auch den Leuten Spaß machen zu konsumieren und wo du auch cool was transportieren kannst, wie so eine Vorbereitung aussieht. Aber wo du jetzt nicht einfach nur 24/7 Sport machst, sondern auch noch deinen Job machst. Ich meine, das ist ja das Luxuriöse, dass das zu deinem Job auch noch dazugehört.
Absolut.
Aber wenn du das aber schaffst, 3-mal in den letzten 12 Wochen vor Frankfurt, 1 Woche bis 14 Tage richtig gut zu trainieren oder auch mal zu sagen, 5 Tage lang, du bist jetzt irgendwie 5 Tage lang irgendwo, weiß ich nicht, einfach nur als Beispiel kommst hier hoch und machst wieder mal so, wie du es in der Rotvorbereitung auch gemacht hast, 5 Tage in Hamburg und trainierst hier 5 Tage mit den Jungs. Weißt du ganz genau, dass diese 5 Tage dich so voranbringen werden, dass du dir danach wieder 1 Woche erlauben kannst, wo du dann weniger machst, als du eigentlich geplant hast.
Nein, aber das meine ich auch gar nicht, dass ich jetzt, das habe ich dann vielleicht falsch rübergebracht. Ich meine gar nicht, dass ich jetzt die 12 Wochen dann wieder 1:1 alles umsetzen will, dass es perfekt ist und sowas.
Ja, so habe ich das verstanden.
Sondern ich habe ja jetzt einfach den Fokus aufs Radfahren gelegt. Ich meine, letzte Woche habe ich ein paar richtig gute Radsessions gehabt. Und bin auch länger Rad gefahren wieder und hatte richtig solide Dinger. Bin hier vorgestern so eine in die Eifel eine Runde gefahren, komplett alleine mit dem Rennrad und hatte krassesten Gegenwind. Und hatte, glaube ich, in den ersten 2 Stunden 250 Watt Average oder 245 Watt Average, also Ironman Pace. Und das hat sich gut angefühlt mit so kontrolliertem Puls, alles. Und bin dann auch super gut zurückgesegelt und irgendwie von einer 125 Kilometer Runde mit einem 31er Schnitt nach Hause gekommen, alleine auf dem Rennrad mit krassem Wind. Das heißt, so die Radperformance bin ich eigentlich ganz, ganz happy auch mit. Also es ist nicht so, dass ich nichts habe, aber so wenn du es rein jetzt guckst, was ich von dem Trainingsplan 1:1 umsetzen kann, das ist alles andere als optimal gewesen in den letzten Wochen und wenn ich zu sagen katastrophal, durch meine Erfahrung, die ich habe und wo ich weiß, was ich dann machen kann, kriege ich natürlich trotzdem ganz gut eine Form dann eben auf dem Rad jetzt dann konserviert, aber ich meinte so genau das, diesen Fokus zu setzen, also jetzt, was ich jetzt gemacht habe, dann ist halt zu gucken schon mal mit Jana, okay, im Kalender, was sind denn im Juni schon mal 2 Wochen geblockt, wo ich wieder 2 Wochen komplett richtig durchziehen kann. So, danach habe ich dann wieder ein paar Termine gelegt mit Family und sonst was und dann halt nochmal im Juli das Gleiche. Wo sind da nochmal die 2 Wochen, die ich so ein bisschen mir auch im Kalender schon mal legen kann und blocken kann, so wo ich dann sowas machen kann. Und das meinte ich eher, also so dieses nicht jetzt versuchen, krampfhaft irgendwie noch das Gefühl zu haben, wenn mein Tag voll ist, so, ja, der Ironman kommt und ich muss jetzt irgendwie unbedingt noch irgendwas machen, so wo ich dann wieder den Spaß dran verliere, sondern zu gucken, dass ich sage, okay, wichtig sind halt für mich so die letzten 12 Wochen und nicht jetzt dann da 1 zu 1 alles umzusetzen, sondern jetzt schon das zu planen, wo sind eben diese Timeslots und diese Zeit, wo ich einen Fokus darauf legen kann oder zu sprechen, ey, wo ist ein freies Wochenende, dass ich mir das blocke und wir das nicht dann irgendwie wieder verplanen, weil da ist noch was frei und wir könnten ja dann nochmal den besuchen oder das, sondern da trage ich dann den Kalender jetzt bei mir schon ein, Training. So.
Genau. Und das ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, was man auch den Hörern mitgeben kann, weil da natürlich auch viele Athleten sind, Athletinnen, die im Club sind und wo wir auch immer ganz viel die Fragen bekommen, ah, jetzt ist irgendwie 2 Wochen aufgrund von Verletzungen oder von Krankheiten, sind in der Bildphase 2 Wochen rausgefallen, wie soll ich denn jetzt weitergehen? Und das ist halt einfach der große Unterschied zwischen individualisierten Training und diesen Standardplänen, denn was ganz klar ist, keine Vorbereitung läuft 1 zu 1 so ab, wie man sich das als Trainer vorstellt. Und wenn das der Fall ist, das habe ich glaube ich schon ganz häufig erzählt, aber das war so bei der Trainerfortbildung, als Dan erzählt hat, 2019, das legendäre Jahr, wo Anna Haug Hawaii gewonnen hat, wo Frodo Hawaii gewonnen hat und wo Buchmann war es, 4. bei der Tour de France geworden ist, was für Dan als Trainer auch ein herausragendes Jahr war für seine Athleten. Und wenn er dann schaut, was war das, was das Jahr besonders gemacht hat, ist, dass bei allen 3 Athleten der Plan mehr oder weniger von November bis zum Höhepunkt aufging. Natürlich, auch Anna hatte sich verletzt, dann wird das Ganze umgestellt, aber im Grunde genommen konnten alle 3 Athleten 1 zu 1 umsetzen, was Dan geplant hat. Das ist aber halt unglaublich selten der Fall, das passiert eigentlich nie. Und wie gesagt, selbst bei Anne musste man Sachen umstellen, weil sie eine Laufverletzung hatte und nicht laufen konnte. Also das heißt, das ist ja der Vorteil letztendlich an einem individualisierten Plan, deswegen macht man auch einen Plan immer nur für eine Woche als Trainer, weil man guckt, wie wurde die Woche absolviert, sind wir da, wo wir sein wollten, dann kommt der nächste Baustein drauf und sobald irgendein Baustein innerhalb der Woche nicht funktioniert, muss ja umgebaut werden, das heißt, dann muss ich die Woche anplanen, die ich geplant hatte, sonst könnte ich ja immer diese Standardpläne machen, das wäre ja für einen Trainer total einfach. Aber das funktioniert halt nicht. Ein Plan muss immer Woche für Woche mehr oder weniger umgeschrieben werden, wenn irgendwas dazwischen kommt. Und auch diese Standardpläne, die werden ja, da wird ja kaum jemand sein, der 12 Wochen lang jede Trainingseinheit absolviert, die in dem Plan drinsteht. Wenn das der Fall ist, wäre das natürlich fantastisch, dann wäre das sensationell. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Aber die Kunst ist dann, wie mache ich das Ganze, wenn halt 1, 2 Trainingseinheiten ausgefallen sind oder wenn halt 1, 2 Wochen komplett ausgefallen sind. Und das ist halt auch für uns natürlich wahnsinnig schwer, da individualisiert Antworten zu geben, weil dann ist es halt kein Standardplan mehr, sondern dann sind es individualisierte Pläne und dann muss man halt immer gucken, welche Einheiten sind ausgefallen, wann ist das Ganze ausgefallen, mit welchem Niveau kommt der Athlet, die Athletin in die Pläne rein. Und das macht das Ganze natürlich so komplex. Und genau wie du gesagt hast, es geht nicht darum, 12 Wochen 1 zu 1 den Plan durchzuziehen. Das wäre das Optimum, was aber in den seltensten Fällen der Fall ist. Sondern es geht darum, in diesen 12 Wochen halt möglichst viel Freiraum zu schaffen. Und das sage ich auch immer meinen Athletinnen oder auch bei Vorträgen, was halt ganz wichtig ist, ist gerade auch dann nochmal so diese letzten 6 Wochen vor dem Ironman, dass man das Ganze auch kommuniziert, dass man wirklich zu seinem Partner, Partnerin das Ganze kommuniziert, im besten Fall auch im Job, da muss man sich natürlich das ein bisschen gut überlegen, ob man seinem Chef sagt, so die nächsten 6 Wochen bin ich nicht ganz so im Job, wie ich sonst der Fall bin, weil wenn man halt so ein Ziel vor Augen hat und ein Ironman, das ist halt einfach ein großes Ziel, dann ist man in diesen 6 Wochen nicht in der Balance, da ist man definitiv unbalanciert, da geht man all in, was den Wettkampf anbelangt und da kann man dann halt keine Energie mehr in andere Aktivitäten intensivieren oder reinstecken und das heißt dann halt auch, dass man vielleicht mal eine Familienfeier ausfallen lässt, weil man halt an dem Tag eine 6-Stunden-Trainingseinheit drauf hat. Und da muss man halt einfach sagen, tut mir leid, Omi, 75. Geburtstag fällt aus, weil ich habe 3 Wochen später einen Ironman, das ist mein großes Ziel in diesem Jahr, da muss ich performen. Oder man überlegt halt, ob man umstellen kann und an dem Tag dann nur einen langen Lauf macht und trotzdem bei der Omas 75. Geburtstag ist. Aber das ist halt wichtig einfach, dass man sich das vor Augen ruft, dass es nicht darum geht, jede Trainingseinheit zu absolvieren, sondern halt einfach Full Focus und das, was im Rahmen des Möglichen ist. Und da muss man halt auch sich immer wieder vor Augen rufen, es ist nur Hobby, es ist nicht der Beruf. Man muss schon All-In gehen und man hat ein großes Ziel vor Augen und das macht auch Spaß, da All-In zu gehen, aber man sollte niemals vergessen, dass man keinerlei Druck hat, weil es ist halt einfach nur aus Spaß an der Freude.
Ja, die zwei Gedanken dazu, also ist natürlich, was du jetzt erzählt hast, auch so natürlich das, wenn man sagt, ich will jetzt mal All-In gehen und alles rausholen, was möglich ist. Wir haben ja auch ganz viele, die irgendwie bei uns im Club trainieren, die sagen so, ey, ich will einfach einen Ironman finishen, ich will einfach einen Triathlon finishen, ich will irgendwie gucken, was ich aus meinen Möglichkeiten machen kann. Dann funktioniert so ein Trainingsplan, so ein Standardplan natürlich super gut, weil ja, dann fällt halt mal was aus und dann steige ich halt da ein, wo es dann wieder weitergeht und ist dann auch völlig in Ordnung und passt auch total gut. Und dann habe ich mir aber gerade noch den Gedanken gemacht, dass wir eigentlich, wir hatten da ja auch nochmal so Anfragen. Würde sowas generell funktionieren? Also nur mal so ein Gedankenspiel. Wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie einen Standardplan und irgendwie was passiert und du musst was umstellen, jetzt nicht wöchentlich, aber keine Ahnung, du warst jetzt mal vier, wie ich jetzt 6 Wochen raus, konntest nicht laufen. So, wie stellst du jetzt um? Kann man dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt für diese Zeit und für die kurze Zeit danach, mache ich mal einen Call mit einem Coach, buche mir das und stelle das mit diesem Coach um. Ist sowas dann was einen Riesen-Benefit nochmal bringt? Oder sagst du dann so, ja, dann einfach nach Lust und Laune trainieren, wie es halt eben passt? Also nimm jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich trainiere jetzt ja nach dem Standardplan. Wir haben ja darüber schon gesprochen, wie ich meine Woche umstellen kann und sowas vor 2 Episoden. Wenn ich da jetzt aber keinen Zugriff habe und sage, ich hab einen Standardplan, ich kann jetzt nicht laufen und ich mache jetzt irgendwie einfach nach Lust und Laune, oder würdest du sagen, ey, es wird immer Sinn machen, da mal vielleicht mit einem Coach zu sprechen und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt diese Zeit gestalten und das umplanen? Oder würdest du sagen, ja, das, wenn in dem Fall, dass es Sinn macht, da mal zu sprechen und umzuplanen, ab wann macht das denn Sinn? Also für wen ist das wirklich so, dass du sagst, ja, da lohnt sich das nochmal zu investieren. Also wenn du wirklich Bestzeit machen willst oder wenn du sagst, ich will einfach ankommen. Also das ist ja auch so ganz oft eine Frage, die hier bei mir ankommt, so jetzt von Leuten, die jetzt eben unsere App benutzen und die sich, glaube ich, auch ganz viele Leute da draußen stellen. Klar, wir wissen alle, das beste Premium-Produkt, was du immer haben kannst, ist ein 1-zu-1-Coach, der an deine Bedürfnisse, an deinen Alltag und sonst was, deinen Trainingsplan anpasst und wenn was nicht passt, es umstellt. Das ist immer das top-beste Produkt, was du haben kannst. Aber also, ab wann macht das denn wirklich, ist eine schwierige Frage, glaube ich, aber wann macht sowas wirklich einen Unterschied? Also, dass du also sagst, für wen ist das überhaupt was? Also, ab wann muss ich mir sowas gönnen, leisten, was auch immer? Also, was muss da mein Ziel sein?
Also, ich glaube tatsächlich, dass es immer Sinn macht, weil natürlich, wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht, also jetzt in meiner Person den Plan geschrieben hat, dann weiß ich ja auch, warum ist die Einheit und welche Einheit fällt weg und welcher Sinn hatte diese Einheit. Wir versuchen das ja auch immer reinzuschreiben, in was es in der Einheit geht, aber oder du hast halt andere Trainer, die halt sehr, sehr viel Erfahrung haben und die deine Gesamtsituation abfangen können. Also macht es natürlich immer Sinn, denn das ist ja letztendlich der Hauptbenefit eines Trainers. Ich gehe jetzt mal bei Triathlon-Trainern davon aus, dass sie alle eine gute Ausbildung haben. Aber der große Unterschied ist ja, wenn du erfahrene Trainer hast, die einfach schon viele Sachen erlebt haben, die auch schon oft Athleten hatten, die irgendwie in der Situation sind, dass sie verletzt waren, dass sie die Kerneinheiten nicht absolvieren konnten, aus welchen Gründen auch immer, und wie kommen sie dann damit raus? Also das ist ja auch das, was ich merke, dass ich mit jedem Athleten, den ich trainiere, mehr Erfahrung gewinne, weil ich immer mit neuen Sachen konfrontiert werde und mich damit auseinandersetzen muss. Also ich weiß noch, als ich Julia Geier das erste Mal trainiert habe, das war das allererste Mal, dass ich eine Athletin hatte, die gerade aus der Schwangerschaft kam und die halt Weltklasse war und die wieder zurückkommen wollte. Da musste ich mich rausbewegen aus der Komfortzone und gucken, okay, wie schaffst du es überhaupt? Wann kann sie wieder anfangen zu laufen und worauf musst du achten? Und je mehr Erfahrung man gemacht hat, desto sicherer wird man in dem Ganzen natürlich. Wenn ich dann wieder eine Athletin habe, die als Mama performen will und zurückkommen will, dann weiß ich halt, okay, wie habe ich es damals gemacht? So, das hat ganz gut funktioniert, also mache ich es wieder so. Das heißt nicht, dass es funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also es macht immer Sinn, mit erfahrenen Trainern zu sprechen. Und ich glaube tatsächlich, für wen macht das Sinn? Das kann nicht der Trainer entscheiden oder der Berater entscheiden, sondern das kann tatsächlich wirklich nur die Person entscheiden, weil wenn ich jetzt meinen allerersten Ironman machen will, ist das ja für mich total wichtig. Und da würde ich vielleicht als Trainer sagen, ach komm, mach dir da keinen Kopf, du hast so gut trainiert, du hast von den 12 Wochen oder von den 36 Wochen 20 Stunden super trainiert, in den letzten Wochen kriegst du es auch noch rum. Aber er ist ja derjenige, der eine unheimlich große Unsicherheit hat. Das heißt, für ihn ist es vielleicht mindestens genauso wichtig wie für den Athleten, der das erste Mal unter 9 Stunden finishen will oder die Athletin, die das erste Mal unter 10 Stunden finishen will oder die sich einen Slot für Kona oder für Nizza holen will. Also ich glaube, da liegt wirklich die Beantwortung der Frage, für wen ist das wichtig, in demjenigen, der in der Situation drin steckt. Denn das ist ja eine Not, die kann man von außen nicht werten. Und wenn ich jetzt total unsicher bin vor meiner ersten langen Distanz oder einfach nur das ist vielleicht nicht
oder
meine erste lange
Distanz. Oder vom ersten Triathlon oder was auch
genau,
immer, ist ja
egal
welche
was.
Distanz.
So, ich habe einfach das Gefühl, ey, ich bin jetzt in einer Situation, da komme ich nicht weiter. Ich weiß, dass es vielleicht jetzt gerade nur mein Hobby ist, aber ich habe halt sehr viel investiert, Zeit, Geld, was auch immer. Und möchte das Optimum rausziehen. Also ich glaube, das kann tatsächlich nur derjenige beantworten, der in der Situation drin ist. Und natürlich hilft das total. Also das kriegt man ja immer wieder mit. Es ist halt nur einfach sehr schwer. Und ich glaube, das ist auch wichtig, auch jetzt unabhängig von den Leuten, ob sie im Club sind oder nicht. Man kriegt ja ab und zu mal so Fragen, wo man dann, ach ja, Nils, kannst du mal kurz rüber gucken und kannst das Ganze machen. Und das macht man natürlich total gerne. Es ist aber halt nicht mal eben so gemacht, weil du musst dann schon dich irgendwie 1-2 Stunden hinsetzen oder vielleicht eine halbe Stunde hinsetzen, je nachdem, um was es geht. Und musst gucken, okay, was ist jetzt wirklich ausgefallen und was ist das Ziel und wo kann man hinkommen? Und ich glaube, das ist dann auch da dann halt zu sagen, nee, tut mir leid, kann ich nicht, weil A, es ist mein Job, dafür werde ich normalerweise bezahlt. Aber du willst natürlich dann gerne helfen oder ich bin jemand, der gerne helfen will. Aber es ist halt teilweise einfach dann doch sehr, sehr zeitaufwendig. So, das ist halt nicht mal eben so gemacht, auch wenn du die Frage vielleicht 5-mal am Tag bekommst. Aber trotzdem musst du dich ja mit dieser Frage auseinandersetzen, wenn du sie richtig beantworten willst. So, also deswegen ist es schon, das ist schon eine gute Frage, die du da auch stellst. Und das ist durchaus auch eine Möglichkeit, die man vielleicht mal überlegen sollte zu schaffen. Weil das natürlich auch für, also das ist ja das, was mir auch am individualisierten Training so wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist eigentlich eine meiner Hauptkernpunkte ist, dass du immer wieder mit Situationen konfrontiert wirst, die dich fordern, auch als Trainer. Und wenn du dann eine gemeinsame Lösung mit dem Athleten triffst und merkst, es geht in die richtige Richtung, dann macht das halt einfach wahnsinnig viel Spaß. So, dann merkst du nachher, cool, wir haben irgendwie beide den Kopf aus der Schlinge gezogen und sind so ins Ziel gekommen, dass wir halt beide happy sind. So, und wenn der Athlet happy ist, ist in 99% der Fälle auch der Trainer happy. Also eigentlich entscheidet das ja immer der Athlet. Und wenn der Athlet nicht sehr happy ist, dann kannst du als Trainer dann aber auch hingucken und kannst sagen, okay, warum bist du denn nicht happy? Und kannst ihn dann vielleicht auch wieder so auf den Boden der Tatsache zurückholen und dann halt auch sagen, ey, bewerte das mal richtig. Also das fand ich zum Beispiel, das hat mich so wahnsinnig bei Fred gefreut, der das halt einfach total ehrlich analysiert, das Rennen, und sagt, das war jetzt ein solides Rennen, das war jetzt nicht das Highlight meiner Karriere, aber das war ein richtig guter Saisonauftakt. Ja. Und das finde ich total cool. Also das, weil so muss es ja sein. Also du musst halt einfach objektiv auf das Ganze raufgucken. Und das kann auch im Amateurbereich der Fall sein, wenn du dir halt vornimmst, einen Marathon in 3:30 zu laufen und dann läufst du aber doch nur eine 3:42 und bist hinterher total enttäuscht. Und dann guckst du als Trainer drauf und dann sagst du, ey, guck mal, du hast irgendwie die letzten 3 Kerneinheiten, die 30 Kilometerläufe in Race Pace hast du nicht gemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Wie kannst du denn dann jetzt enttäuscht sein, dass du keine 3:30 gerannt bist, sondern nur eine 3:40? Und auf einmal sagt er, du hast ja recht, das stimmt, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht.
Ich finde es total geil, wie einfach diese Antwort eigentlich ist auf diese, also auf diese komplexe Frage, die ich ja nicht mal als eine Frage irgendwie formulieren konnte. Aber so dieses, jeder individuell kann das nur entscheiden. Ne? Also es gibt ja auch jemanden, der sagt, ach, ob ich jetzt 10 Minuten schneller oder sonst was bin oder ob das Training jetzt zu 100% perfekt ist, ist mir völlig egal. Ich mache hier mein Ding weiter und fühlt sich da total gut mit und merkt halt irgendwie, du merkst ja auch im Training, so, wir haben Tools im Club auch, die dir anzeigen, geht deine Schwelle nach oben, geht deine Form nach oben, und du merkst es ja auch, dass du irgendwie auf einmal wieder einen 25er Schnitt fahren kannst und der Puls ist statt 140, 130 oder so. Also man merkt ja im Training oder beim Laufen auch, dass du bei gleichem Puls eine höhere Pace laufen kannst und so. Du merkst ja auch im Training, funktioniert das, was ich mache, oder funktioniert das nicht? Und dann individuell zu sagen, ja, okay, ich fühle mich sicher oder eben auch, ich fühle mich unsicher und brauche nochmal irgendwie Support. Das ist die einzige richtige Antwort auf diese Frage, dass jeder, und egal, ob ich einen Ironman in 9 Stunden machen will, in 10 Stunden oder in 14 Stunden überhaupt einfach finishen will oder in 15 Stunden, ist es trotzdem genauso legitim, wenn ich sage, ja, ich fühle mich da noch unsicher und ich will aber unbedingt finishen, weil das ist mein Lebenstraum und deswegen hole ich mir nochmal irgendwie eine Beratung. Das ist die einzig richtige Antwort, dass das ein Athlet selber irgendwie für sich hat, also brauche ich nochmal irgendwo was, bin ich, ne, fühle ich mich gut damit oder fühle ich mich eben noch nicht gut damit und brauche ich irgendwo nochmal einen Support und eine zweite Meinung oder ein Auge, was drauf schaut. Also es liegt so krass auf der Hand, aber trotzdem habe ich so da noch nicht drüber nachgedacht.
Nee, das ist, liegt aber natürlich auch immer daran, weil man selber ja auch in seiner Bubble unterwegs ist. So und ja. das ist ja auch bei mir immer so, wo ich dann auch teilweise von irgendwelchen aus meiner Sicht total erfahrenen Athleten, die schon zig Halbdistanzen gemacht haben, die schon seit Jahren in diesem Sport sind, dann irgendwie jetzt vorm Halbmarathon eine WhatsApp krieg und ja, können wir da nochmal irgendwie telefonieren, wo du so denkst, ey, warte mal ganz kurz, du willst jetzt einen Halbmarathon laufen, hast schon zig Halbdistanzen gemacht und deine Highlights sind irgendwann im Juni, Juli, August, die und die Rennen. Du willst doch nur einen Halbmarathon rennen. Wo machst du dir denn da irgendwie einen Kopf? Aber klar, irgendwas steckt dann dahinter und irgendwas, wo du dann auch denkst, ey, Coach, jetzt komm mal runter. Das hat für ihn gerade wo natürlich irgendwie eine Bedeutung, weil es irgendwie der Saisonauftakt ist oder sonst irgendetwas ist. Mhm. Also klar musst du dann halt nochmal drüber gehen. Aber das ist ja immer das, ja, was man selber halt so sieht, wo man dann halt immer bei dem, auch bei dem jeweiligen Athleten, ne? Denn, wo du dann halt sagst, okay, der möchte irgendwie bei dem und dem Rennen performen, möchte sich, ich sag jetzt einfach mal, für die 73 WM qualifizieren. Und dann kommt der, und dann bist du natürlich auch im Mindset so, dass du sagst, okay, wie kommen wir dahin, dass er dann halt das schaffen kann oder dass er eine Leistung abliefert, die vielleicht dafür reicht, sich für die 73 WM zu qualifizieren. Und dann kommt er auf einmal mit einem 5 Kilometer um Dorfteich und sagt, wie muss ich mich denn einlaufen? Und du denkst, hä, warte mal ganz kurz, ich mache mir doch bei dir Gedanken darüber, wie wir es schaffen, dass du im Halb-Ironman nachher 4er Schnitt rennst. Und jetzt müssen wir eine Taktik festlegen, wie du die 5 Kilometer um Dorfteich gewinnst. Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber für ihn ist es halt wichtig, diese 5 Kilometer um Dorfteich zu gewinnen.
Ja.
Das ist, und deswegen kann man das von außen nicht beantworten, die Frage, was legitimiert einen Coach zu fragen? Das kann nur der Fragende stellen.
Voll.
Weil als Antwortner kann ich das nicht machen.
Ja, absolut. Ich habe noch eigentlich eine voll geile Sache, und zwar so, ich meine, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht, aber wie gesagt, ich beantworte jetzt halt immer mehr auf super viele Fragen von Leuten, die irgendwie bei uns im Club trainieren. Und wenn ihr irgendwie so Fragen habt, wo ihr unsicher seid und dass ihr glaubt, dass das vielleicht eine Frage sein könnte, also jetzt nicht so was super, super Individuelles, weil meine Katze war krank und ich musste dann noch die zum Tierarzt bringen und keine Ahnung was, sondern so, wo ihr auch denkt oder das Gefühl habt, dass es vielleicht auch dass es mehreren Menschen so gehen kann einfach draußen. Schickt euch uns doch die Frage einfach mal zu, dass wir so, keine Ahnung, dann suchen wir uns im Podcast mal jetzt so wöchentlich, weil die Saison geht ja jetzt los, so 1-2 Themen, die halt in diese Saisonphase passen rein und besprechen die mal einfach hier. Also machen wir ja eh schon immer, aber weil ich irgendwie ja irgendwelche Themen habe oder mitbringe oder auf irgendwas komme. Aber ich fände es super spannend zu sehen auch nochmal, was so die Hörer und Hörerinnen hier so von uns mitnehmen oder noch so an Fragen haben und sowas, finde ich ganz geil. Also schickt uns das ruhig mal durch und das, was wir für passend empfinden, nehmen wir dann einfach mal so mit. Ist das eine gute Idee, Nils?
Ja, das absolut, weil das ja auch oftmals so Sachen sind, die, also A, kriegen wir ja ganz viel Feedback, meistens dann auch irgendwie so 1:1, dass du dann die Leute irgendwo im Trainingslager siehst oder bei irgendwelchen Trainingstriffs oder sonst irgendetwas und die dann auf einmal sagen, ah, hier, da habt ihr übrigens das und das besprochen, das hat mir total geholfen. Mhm. Was für uns dann halt irgendwie Selbstverständlichkeiten sind. Und das, genau das, was du halt sagst, das sind oftmals Sachen, über die wir gar nicht nachdenken, weil wir halt einfach schon so wahnsinnig lange in diesem Sport sind und uns mit Dingen beschäftigen. Trägst du jetzt Sleeves über die Waden oder trägst du keine, weil das 2-3 Watt bringen kann und sieht aber hässlich aus. Und das sind dann so die Themen, über die sich Gedanken macht. Oder auch ganz schlau, ich weiß nicht, ist dir mit Sicherheit auch aufgefallen, dass Sam Long der Einzige war, der halt einen normalen Radhelm hatte, also der keinen Aero-Helm hatte. Es war schon ein Aero-Straßenhelm, aber halt ohne Visier und ohne hinten langen Schwanz, weil er halt einfach auch gesagt hat, okay, so oldschool-mäßig, wie viele Athleten auch auf Hawaii, ich möchte mehr Kühlung haben, das ist mir wichtiger. Ich gebe 2-3 Watt Preis, habe dafür aber eine klare Birne im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind so Punkte, über die man sich beschäftigt. Und dann kommt man auf die einfachsten Dinge manchmal gar nicht, weil die halt für einen selbstverständlich sind. Also das ist eine total gute Idee. Und vor allem, es sind ja wirklich auch Sachen, die halt einfach alle beschäftigen. Und gerade jetzt, wo die Wettkämpfe kommen halt einfach wieder diese Unsicherheiten. Hat man jetzt gut trainiert, hat man nicht gut trainiert? Was kann man verkehrt machen? Ernährungsmäßig gibt's da irgendwie the newest shit, the latest shit.
Also ich will auf jeden Fall das wissen, welches Warm-up-Programm ich machen muss, damit ich 5K um den Dorfteich gewinne.
Du musst es safe auf jeden Fall schon mal vorher schon mal ein bisschen Laktat produziert haben. Also du musst dich beim Einlaufen definitiv, musst du raus aus der Komfortzone und 3-4 Mal 30, 40 Sekunden schon richtig angasen, weil sonst haut sich der ersten Kilometer so um, dass du die 5 Kilometer am Dorfteich nicht gewinnen willst.
Weißt du, was richtig witzig ist? Das ist ohne Scheiß, das ist richtig, richtig witzig, dass du das jetzt genau so sagst, wie wir drauf hinkommen. Das ist genau das, was ich früher nie gemacht habe. Und 5 Kilometer war für mich immer das Allerschlimmste. Ich hatte nie Bock, 5 Kilometer zu laufen und bin dann irgendwann, war das, ich glaube, kurz vor Corona oder 2020 oder 2019 oder sowas, nochmal so ein Silvesterlauf-5er gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da unterwegs war, aber es war auf jeden Fall sehr erfahrene Athleten auch dabei und die haben sich ganz anders warm gemacht, als ich das sonst immer gemacht habe. Hab da einfach mal mitgemacht und das war mit Abstand mein bester 5er, den ich je gelaufen bin. Also ja, da war dann auch ein bisschen längeres Einlaufen und auch etwas schnellere Parts und nicht nur so 6er Schnitt, 2 Kilometer Schlappen und 3 Steigerungen. Das war sonst immer das, was ich gemacht habe, so über 80 Meter oder so.
Ja, ja, und das Problem ist ja gerade auch bei dir, dadurch, dass du vom Schwimmen ja so tief gehen kannst, also du kannst ja 200 Meter
unheimlich schnell laufen. Ja, nach 2 Kilometer hat's kannst du natürlich gemacht.
Genau, kannst du natürlich den ersten Kilometer voll angasen, hast wahrscheinlich nach dem ersten Kilometer 10 Millimol Laktat im Blut.
Und das fühlt sich aber noch gut an. Nur dann kommt irgendwann...
Dann wird's aber nicht abgebaut und dann wunderst du dich bei 2 Kilometer auf einmal, puh, was ist mir denn so schlecht und warum gehen die Beine jetzt so zu?
Oh Mann.
Wohingegen, wenn du halt vorher beim Einlaufen schon mal ein bisschen Laktat...
Meine Beine werden jetzt gerade schwer.
Genau.
Ich habe gerade, wo du darüber geredet hast, habe ich ungelogen. Ich habe das gerade so mitgefühlt, dieses, wie sich bei mir 5 Kilometer anfühlen. Das ist 1:1 so. 1. Kilometer, oh, hier kann ich mitlaufen von der Pace, das geht ja aber. Und dann ab Kilometer 2 laufen die Leute einfach die Pace weiter und ich orientiere mich nach hinten und irgendwie heute habe ich nicht so gute Beine. Oh, die Beine sind ganz schön schwer heute, aber ja, das ist halt, ach ja, schön.
Ja, das ist und das sind natürlich die Sachen, die völlig selbstverständlich sind, wo man dann halt als Trainer denkt, ey, sag mal, wieso kommst du da nicht drauf? Aber wie soll er darauf kommen, wenn er sich da noch nie Gedanken, also es ist ja ganz klar, das ist so, als wenn mir jetzt irgendeiner was für EDV erklärt und ich denke dann immer, oder ich bin ja schon so, das ist jedes Mal wieder, wir haben ja diesen Lauf und wir haben jetzt seit 2 Jahren eine WhatsApp-Gruppe. Oh, jetzt kommt wieder der Papi aus dem Krieg von Anna dazu mal. Und du kannst ja in WhatsApp-Gruppen gibt's ja diese QR-Codes. Weißt du, dass du Leute über einen QR-Code so, diesen WhatsApp-Gruppen, das finde ich jedes Mal wieder so revolutionär. Ich freue mich dermaßen drüber, wenn wieder neue Teilnehmer da sind und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Ich muss auch jedes Mal wieder suchen, weil ich immer nicht weiß, wie ich auf diesen scheiß QR-Code komme. Und dann komme ich mir immer vor wie so ein Techie, dass ich denke, wie cool. Man hält jetzt sein Telefon daran, drückt auf diesen gelben Punkt und ist zugefügt. Das ist für mich Magie. Und so ist es halt. Beim Einlaufen, wenn du einen Trainer fragst, der seit Jahren nichts anderes machst und du sagst, naja, du musst schon ein bisschen Laktat vorproduzieren und dann denkst du, oh, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und als Trainer denkst du, naja gut, so die Rocket Science ist das jetzt hier eigentlich nicht. Aber so geht's mir immer, wenn ich den QR-Code raushol vom Lauftrail. Da freue ich mich immer diebisch.
Ja, ehrlich. Das ist krass. Und jeder 12-Jährige denkt so, Papi, was ist los mit dir?
Genau.
QR-Code. Wahrscheinlich gibt es schon eine neue, bessere, smartere Methode als den QR-Code. Die wir beide nicht kennen.
Das ist ja wirklich der latest shit, obwohl es auch nicht der latest shit. Jetzt dass du bei AirDrop jetzt ja die iPhones nur noch aneinander halten musst.
Ja.
Weißt du auch schon.
Und dann boom, macht so.
Boom, da gibt es auch so ein cooles Geräusch wie in so einem Science-Fiction-Film und dann sind die Bilder. Dann vibriert's, genau, dann sind die Bilder drüben. Ah, da freue ich mich, dann denke ich auch immer, Magie. Dass sie jetzt so rübergezogen werden.
Das ist wirklich wie Zaubern, ey. Das ist einfach gut, was mittlerweile geht. Aber nee, da sind wir bei so Themen und das ist sogar, ich glaube sogar, dass man über solche Fragen Themen bedient, wo selbst erfahrene Athleten bei dem einen oder anderen Ding manchmal noch sagen, oh, das habe ich immer falsch oder anders gemacht oder wusste ich noch gar nicht. Weil, guck mal, wo ich mit dem 5er, das Beispiel, um jetzt einfach dabei zu bleiben, wo wir waren, ich habe 2008 mit Triathlon angefangen und dieser besagte 5er war, wie gesagt, 2019 oder 2020, nee, 2019 müsste es gewesen sein. Also sprich 11 Jahre, nachdem ich mit Ausdauersport angefangen habe, hätte man denken können, dass man mit 11 Jahren in dem Sport auch schon so erfahren ist, dass man das Thema schon mal behandelt hätte. So, ne? Und, ja, und vor allem irgendwie, ich habe Sport studiert.
Du hast mit Zeller da die kleinsten Details der Zelle erläutert an der Tafel. Aber dass man sich richtig einläuft vor dem Film, das war dir nicht so, das war dir nicht bewusst.
Ja, weil ich es nie gemacht habe. So, ne? Und am Ende, das ist ja auch dann sogar das Spannende, manchmal theoretisch wusste ich das ja, und weil ich es auch gelernt habe und wir es natürlich auch behandelt haben. Aber weil ich es selber noch nicht für so ein Race umgesetzt habe, bist du dann ja so in deinem, ich nenne es jetzt mal einfach Autopilot. Du bist in deinem Autopilot, stimmt, und machst
ist immer so gemacht,
dieses Ding, genau, wie du es immer gemacht hast, und deine Bestzeit hast du ja auch so erreicht, und hinterfragst das dann gar nicht, obwohl du vielleicht Sachen sogar weißt, dass die anders besser sind, aber du die nicht verdrahtet bekommst in dem Moment, wo du sie eigentlich umsetzen sollst, weil ganz im Ernst, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel, zweites Beispiel, was heißt das QR-Code, hättest du mir das irgendwann mal gezeigt, ich hätte es aber nie angewendet, und 3 Jahre später kommt irgendwer und will mich zu einer WhatsApp-Gruppe hinzufügen. Nie im Leben erinnere ich mich daran, dass ich vor einem Jahr mal, dass mir irgendwer gezeigt hat, dass es diesen QR-Code gibt. Wenn ich das selber noch nicht angewandt habe, ist alles schön und gut, was du mal in der Schule, ich habe auch mal den Satz des Pythagoras in der Schule gelernt, den kann ich dir jetzt auch nicht wiedergeben oder anwenden. So, selbst obwohl ich den sogar in der Schule angewandt habe. Aber das ist so, wenn du das selber noch nicht erfolgreich für dich angewandt hast und das irgendwie gemerkt hast, dass es einen Unterschied macht, und das ist einfach schon ein bisschen her, dann brauchst du einfach diesen Erinnerungsreiz, dass nochmal wer darüber spricht, dass du es hörst oder dass du es selber mal machst und merkst, oh ja, ist ja viel besser. Und das ist ja einfach, das ist ja menschlich. Du kannst ja nicht, gerade in der heutigen Zeit, Alter, guck mal, wie viel, ich gucke heute Morgen eine Stunde Instagram Reels. Wenn du mich jetzt fragst, was ich heute Morgen eine Stunde Instagram Reels geguckt habe, kann ich dir kein einziges wiedergeben, was ich gesehen habe.
Ja, das ist ja wie bei allem. Das ist auch, wenn jetzt Leute irgendwie mich fragen, was ist ein guter Bikefitter oder ist das ein guter Bikefitter, ist das ein guter Bikefitter, wo ich immer sage, naja, das allererste, wo du gucken solltest, ist, dass das jemand ist, der das wirklich professionell macht, also der nicht nur einmal im Monat einen Athleten fittet, sondern der im besten Fall täglich Athleten vor sich sitzen hat, weil er dann halt einfach genau das, für ihn ist es halt selbstverständlich. Und wenn das dann einer ist, der vielleicht noch eine medizinische Vorausbildung hat, irgendwie auch noch Physiotherapeut ist oder aber halt mit Top-Athleten schon gearbeitet hat, der dann auch schon von außen Support hatte, also sprich mit irgendwelchen Herstellern oder sonst irgendwas schon zusammengearbeitet hat, je mehr man macht in einem Bereich, desto sicherer wird man halt und desto besser ist das Ganze dann. Und man darf halt, es darf halt nicht so selbstverständlich sein. Also manchmal hast du dann halt auch Experten, für die ist es dann halt Business as usual und just money making. Und dann gucken sie einmal kurz rüber, ja, sitzt gut drauf, sondern die müssen dann schon immer noch mit Passion dabei sein und müssen Bock haben, die letzten Watt rauszusuchen oder halt die beste Mischung aus Komfort und Aerodynamik rauszufinden. Aber da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es einer besser macht, der das halt tagtäglich macht und der halt schon richtig Bock hat auf den Job und der das halt auch schon oft gemacht hat. Das ist halt einfach so. Und klar, das stimmt, also definitiv. Aber ganz kurz noch, Stagi, weil wir kommen jetzt so ein bisschen schon wieder in die Länge, was ja die Leute aber gut finden. Aber
ich habe mich wieder beschweren bekommen, der letzte Podcast war zu kurz.
Ehrlich? War nur 90 Minuten.
Hatte irgendwer ein gutes Bild, hatte irgendwer ein Bild geschickt, so Screenshot, Podcast zu Ende, aber ich habe noch Lauf vor mir.
Ja, das ist ja eh auch immer, das muss man auch sagen, also auch gerade jetzt, wenn so diese Trainingssachen, da fühle ich mich natürlich wieder erwischt, weil dann sehe ich dann doch wieder irgendwelche, diese versteckten PNs, die dann auf Instagram kommen und dann siehst du auf irgendwelche Anfragen. Also seid da nicht zu hart mit uns, da kommen echt viele, aber was wir wirklich wöchentlich schreiben, was für coole Sprüche halt einfach kommen und was für geile Ideen. Also ja, ich glaube, das ist wirklich bei uns, weiß ich nicht, wie oft pro Woche, dass wir uns irgendwelche Screenshots von Kommentaren zuschicken, genau wie auch dieser Ellipsentrainer, der da durch die Gegend fährt und du echt so denkst, was gibt es alles für einen Mist? Aber das ist schon richtig, das macht richtig, richtig Spaß.
Ja, also die so alle, nur, die hier zuhören, das sind schon richtig gute Leute. Und das muss man einfach sagen, mit einem guten Humor und also absolut, macht so weiter. Wir lachen uns regelmäßig kaputt und müssen uns irgendwelche Kommentare, die ihr uns schickt, hin und her schicken und uns darüber komplett beömmeln.
Ja, das ist wirklich so. Ja. Aber was ich dich fragen wollte, ist jetzt, also du steigst morgen in den Flieger und dann 73 Valencia.
73 Valencia, genau.
Also sprich, wir können uns dann auch wieder über ein Race-Video freuen, oder was?
Ja, das ist ja so ein bisschen, was wir gerade noch, du hast es ja live mitbekommen gerade. Ich habe Tom gerade noch eine Sprachnachricht gemacht, der ist da gerade so ein bisschen mit dem Veranstalter dran. Ironman ist ja immer ein bisschen schwieriger, ja, weil du Ironman offiziell, ne? Wenn du dich akkreditierst, in dieser Akkreditierung steht, dass du Bilder, also bewegt Bild, nur für redaktionelle Zwecke und nicht länger als 2 Minuten nutzen darfst. Und ein Race-Video in 2 Minuten können wir machen, ist dann aber natürlich nicht so geil, als wenn wir halt eine halbe Stunde, eine Stunde machen können. Wenn wir das nicht machen dürfen, das Race-Video, dann ja, wird es halt was anderes geben mit scenes. Athleten, die da sind. Also ist ja Strati startet, Laura Philipp startet, Lena Meissner macht ihren ersten 70.3, die ja sich nicht qualifiziert hat für Paris und jetzt einfach mal sich ausprobiert und beim 70.3 startet. Und ja, ist ja gut besetztes Starterfeld und
so ein bisschen das europäische Oceanside,
ein bisschen das europäische Oceanside, das habe ich mit dem Namen habe ich's heute. Naja. Und ja, das es wird so oder so, werden wir guten Content machen können und natürlich auch wahrscheinlich müssen wir schauen, nach dem Rennen das ein oder andere Interview nochmal oder den einen oder anderen Athleten und Athletin zu Wort kommen lassen, in welcher Form auch immer. Da sind wir gerade noch so ein bisschen dran. Liegt halt einfach an Ironman, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ja.
Ja. Aber ist das jetzt so, hast du da, ist das jetzt Business as usual oder ist das jetzt auch so, weil es das erste Rennen seit langem ist, was du mal wieder coverst, dass du denkst, geil, da habe ich Bock drauf.
Nee, voll
da
Bock. Fliegst
wahrscheinlich mit Tom voll zusammen
Bock.
Hin.
Genau. Ja. Also ich habe voll Bock drauf, ja, wieder was zu machen irgendwie einfach und beim Rennen nochmal live vor Ort irgendwie zu sein. Und das ist schon einfach gut. Aber ja, so diese geilen Race-Videos, die wir mal gemacht haben, sowas kann es halt nicht werden, weil wir auch du kriegst keine Motorräder mehr und so. Das ist ja aufgrund auch natürlich von dem Ironman-Vorfall in Hamburg auch zu Recht, weil es einfach zu viel geworden ist mit Motorrädern auf den Strecken, weil natürlich alle Fotos haben wollen, alle Medien wollen Motorrad am liebsten und irgendwie Insta-Reel-Videos drehen und Fotos und sonst was. Aber das ist so für mich jetzt das, wo wir jetzt sagen, das erste Ding, wir gucken, was wir machen können und wollen einfach mal wieder ausprobieren. Und entweder gibt's dann so nicht so viel Race, aber so ein bisschen mehr drumrum mit dann zum Beispiel Strati oder Lena, dass man so ein bisschen, ja, so wie ich es mit Fred im Weichsee halt auch gemacht habe. Ne, dass du so ein bisschen drumherum zum Rennen wieder was hast und so, aber einfach mal wieder so ein bisschen Race-Video-Geschichten und selber diese Race-Atmosphäre aussagen.
Hast du Strati gesagt, dass er seinen Pinarello nicht mit diesem Fischerhut in die Wechselzone? Das ist eigentlich das Wichtigste.
Fischerhut der Auftritt. Wir brauchen Bild für Nils. Pinarello mit Fischerhut, habe ich ihm gesagt.
Ich meine, das ist natürlich auch eine geile Motivation.
Muss man Pinarello Strati, eigentlich er auch, sieht. Muss er, darf er, wenn er keinen Fischerhut, darf er schon Sportbrille aufhaben oder muss er das Pinarello auch mit so einer Lifestyle-Brille in die Wechselzone bringen?
Nee, der zwingt mit einer Lifestyle-Brille. Zwingend. Habe ich dir nicht das Bild zugeschickt von Tadej Pogacar, wie er so eine coole Brille hatte am Tag vor dem Rennen, nee. Wie damals Fausto Coppi?
Oh, was du mir geschickt hat, das war
den Lambo-Auftritt
von Mathieu.
Van der Poel. Mathieu Van der Poel. Ja. Der übrigens damit auch ganz eiskalt auf so eine Wiese raufgefahren ist und so maximal tiefer gelegt, wo du echt so denkst, scheißegal. Und dann der dann auch echt so richtig lässig nach vorne geht, Kofferraumklappe auf, Gamechanger Helm rausholt und die Schuhe, glaube ich.
Ja.
Ah, geil. Das war ja, genau. Und so ein Auftritt braucht einfach Strati. Und da muss er natürlich hin. Ich schicke dir das Bild zu. Tadej Pogacar mit so einer coolen Lifestyle-Brille, wie damals Fausto Coppi in den 50er Jahren. Und so einen Auftritt brauchen wir von Strati. Der braucht dringend Schnurres. Ja, der darf sich jetzt nicht mehr, hat er hoffentlich auch gemacht, aber das weiß er auch. Und ich meine, er weiß jetzt, er hat einfach gesehen, was das Rad, das muss man auch nochmal sagen, Juri Keulen ist das gleiche Rad gefahren wie Strati. Nur Strati sieht halt viel cooler aus. Das ist nicht so ein grelles Orange, sondern schwarz mit silbernem Chinarello-Schriftzug. Das ist Chromfarben noch. Chrom, geil.
Ja, oh, ja, der passende Schuhe hat er sich auch schon besorgt dazu. Und
Chromschuhe.
Ich hoffe, dass auch. Der Helm auch chrom ist.
Ja, das muss, anders geht das nicht. Das ist richtig cool, dass alle, die neben ihm fahren, von der Sonne geblendet werden. Aber er
Spiegelfolie.
Er muss das ganz, ganz, ganz dringend. Der muss einen richtigen Auftritt. Also das Rad in die Wechselzone, da wollen wir ein Reel sehen und da muss er eine coole Sonnenbrille haben und eine gute Kopfbedeckung. Da darf nicht dieser Fischerhut. dann das geht nicht. Das ist, das passt nicht.
Ja, okay.
Das ist so, als wenn du irgendwelche Kaffee-Hark-Bohnen in der Mazzocco rein, in den Mazzocco reintust. Das darf, geht nicht. Da ist eine Benchmark gut, gelegt. Gut, wann ist das Rennen? Gleich. Am Sonntag?
Am Sonntag? Boah, ich meine, doch, Sonntag. Ja.
Genau, also wir wollen Sonntag früh, wenn wir alle uns aufs Rennen freuen, wollen wir ein Reel sehen, gepostet auf Stratis Seite, wie er das, am Samstagabend eigentlich. So ein richtig cooles Vorabend-Check-In, wo man richtig Bock hat aufs Rennen. Und er das Knopf, zwei Knöpfe auf, dass du ein bisschen Brustbehaarung siehst und die Kette, die muss
Goldkettchen
auch
muss er, Freds Goldkette nochmal ausleihen. In Chrom ganz auch, genau. Passend zur Lackierung. Herrlich.
Da freut sich Mr. Pinorella, wenn er das sieht.
In Sicherheit. Nee, genau, aber da mal gucken, was wir machen. Also wir hoffen, dass wir da noch, ja. Ihr werdet sehen, was wir machen können, was wir nicht machen können. Und
Nee, das haben wir doch gerade besprochen, was ihr macht.
Ja,
das war kein Fragezeichen, das war ein Ausrufezeichen.
Ja, das können wir auf jeden Fall ja machen, das Check-in-Ding und so. Aber was wir halt. Ich war schon wieder beim Race-Video, ja oder nein.
Okay, ja,
aber
gut,
ich würde sehr gerne ein Race-Video machen. Ey, wenn ich ein Race-Video mitbringe, Nils, dann spiele ich das jetzt hier ab und dann können wir das zusammen kommentieren im Podcast.
Oh ja, das wäre cool. Man, dann nehmen wir uns einfach mehr Zeit und wir treffen uns einfach zum Kommentieren des Rennvideos. Das wäre
ja
cool.
Ja, das können wir
das
auch
ist
machen.
Super.
Wenn wir es
so
dürfen.
So wie das Hawaii-Rennen mit Johann. Das hat auch Spaß gemacht.
Genau.
Weißt du das noch?
Ja, das war richtig cool. War das Hawaii oder war das 73? Nee,
es war Hawaii, safe.
Ja?
Okay. Nee, es war Hawaii. Ich meine, es war Hawaii.
Ah, das war geil.
Das hat Spaß gemacht. Ja,
das müssen wir nochmal wieder machen, auf jeden Fall.
Ja, beim nächsten Mal Hawaii sind wir am Start, Staggi. Oder du zumindest.
We will see, ja.
Also Hamburg übrigens jetzt offiziell werde ich nicht machen.
Aber Frankfurt?
Jetzt ist es
Bist
auch,
du Frankfurt gemeldet?
Ja, Frankfurt. Nee, ich bin noch nicht gemeldet, aber ich jetzt sagen wieder, Gürke, nicht Juni. Es hat einfach, Anna hat auch noch einen neuen Job bekommen und ist jetzt wirklich viel weg, weil sie gerade den April über in zwei Jobs ist. Ab Mai nimmt sie dann eine große Stelle innerhalb der Company an. Da muss ich einfach supporten. Und was ich auch merke, das ist jetzt wieder, Entschuldigungskatalog, 35, aber das habe ich natürlich komplett vergessen. Was mich aber wirklich die letzten Wochen ein bisschen umhaut, ist, ich hatte echt immer Probleme im Juni mit Rennen, weil ich halt Heuschnupfen habe und auf Frühblüher reagiere. Mm. Und das ist jetzt immer genau die Zeit,
Birke
April,
und so
Mai.
Und Zeugs.
Birke, ja. Gräser, Haselnuss.
Ja.
Haselnuss ist, glaube ich, schon durch, aber das haut mich ganz schön um. Und es ist halt auch einfach echt, was ich mich auffrage, aber das ändert sich ja dann immer ganz, ganz schnell, schlagartig, die Wassertemperatur. Also ich möchte nicht wissen, was die Alster jetzt gerade hat und es sind ja wirklich nur noch 6 Wochen. Ich weiß nicht, wie in 6 Wochen die Wassertemperatur auf schwimmbare 15 Grad
werden soll. Vor allem, das wird jetzt nochmal
richtig kalt. Das ist richtig ätzend. Also gestern habe ich wirklich gekotzt, Samstag konntest du in kurzer Hose fahren und gestern wieder mit Handschuhen und Neoprenüberschuhen und so. Das war gestern wirklich 8 Grad, dann hat es zwischendurch noch so ein bisschen angefangen zu regnen.
Es war schon Sommer, ne? Es war schon Sommer und jetzt ist wieder...
Ja, aber es kommt ja, es ist ja, ich meine, wir haben April. Das ist ja einfach ganz klar, der April macht, was er will. Alte Bauernweisheit, kennst du ja.
Kenn ich.
Genau. Und Frankfurt, das wäre so, dann hätte ich nochmal ein bisschen mehr Zeit. Also ich habe es noch nicht aufgegeben auf jeden Fall, weil dafür macht mir das Training gerade zu viel Spaß. Und
Nils, ey. Ja. Das wäre natürlich, also wenn Frankfurt, das wäre natürlich richtig geil. Dann haben wir da so eine
psychologisch auch, wenn du mit
so
Johann, wenn
Party.
Du mit Johann dann da vorne wegballerst.
Ja, du kannst
dann
mit Tom
und dann
hinterherballern.
Ach stimmt, der ist ja auch mit drin.
Ja klar.
Das ist wirklich so ein versehrten Treffer.
Ja, das ist richtig geil. Und bei Johann, das Gute ist halt, bei Johann, der konnte jetzt auch nicht so richtig laufen und so, weil er mit seinem Knie nochmal wieder ein bisschen Probleme hatte. Der hat das so richtig ärgerlich auch. Der hatte ja die Kreuzband-OP und das habe ich schon erzählt.
Nee, ich habe nur gesehen, dass er wieder, aber der ist ja eh mehr auf Galas unterwegs als im Training, oder?
ja, das kommt ja noch dazu. Wir hatten echt ja gut gelesen. Jetzt läuft er gerade wieder, aber er konnte wieder laufen, keine Probleme gehabt und nix. Und dann hat er sich so irgendwie nach dem Lauf mit irgendwie, weißt du, wie du es machst, noch so quatscht und dann dehnst dich noch so ein bisschen dabei und sein Knie oben auf so eine Schranke gelegt, wie du so hintere Oberschenkelmuskulatur dehnst. Und dann hat es nochmal einmal so reingezogen ins Kreuzband da, in die OP irgendwo.
Oh, fuck.
Und ist nochmal wieder so ein bisschen dick geworden. Also richtig bitter. Oh. Wenn ihr das habt, Disclaimer, nicht machen. Ja.
Also nicht den nach dem Training. Nicht den Disclaimer, nach dem Training. Nicht den nach dem
das
Training.
Das ist ein schönes Ende für den Podcast heute, Nils. Sehr, sehr gut. Damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Beste Weisheit, Coach Görkemann. Nicht Vorsicht mit dem Dehnen nach dem Training. Ihr könntet euch verletzen. Da kommen wieder viele Fragen.
Schönes Wochenende
ist das,
euch.
Ist das echt so?
Diejenigen, die in Valencia am Start sind, lass es krachen. Also erster ist ja dann quasi Saisonauftakt.
Genau.
Und Nicky Boy, ich freue mich aufs Reel von dem Check-in von Strati.
Ja, ich muss ihm gleich nochmal briefen,
dass er in die Wechselzone schiebt.
Sehr vernünftig Kopfbedeckung, Sonnenbrille einpackt und so ein Hemd, was man aufknüpfen kann.
Ich schicke dir das Bild von Tadej Pogacar.
Okay, ich leite es ihm direkt weiter. Schick's mir direkt. Ja. Gut, Nils.
Auf jeden Fall.
Bis nächste Woche. Dann berichte ich.
Schönes Wochenende. Viel Spaß in Spanien.
Danke. Tschüss.